Ja, beim letzten Ton dieser Klänge sollte klar sein, was heute passiert. Wir haben Mittwoch, den 28. Mai 2008, der letzte Mittwoch im Monat. Und das heißt, es ist Zeit fürs Chaos Radio mit dem Chaos Computer Club auf Fritz. Heute Ausgabe 135 mit Henrik und mit Frank. Mein Name ist Jakob Kranz und wir haben zwei Stunden Zeit, miteinander ein wunderbares Thema zu besprechen, über was ich mich total freue, weil es ist ultra spannend. Frank, was hast du los?
Wir wollen heute Abend über Karten sprechen, und zwar über die ganzen Karten, die Plastikkarten, die ihr alle im Portemonnaie habt, in großer Anzahl wahrscheinlich. Das sind Karten, die üblicherweise im sogenannten ID1, also ID1 Format sind. Das ist ein genormtes Kartenformat. Der Klassiker sind die Telefonkarten, aber eigentlich auch eure EC-Karten, Kreditkarten, also alles, was irgendwie diese Größe hat. Das sind die Sachen, über die wir sprechen wollen. Also wenn ihr nochmal so ganz andere Karten habt, wie irgendwelche Parkscheinticket oder sowas, das ist wahrscheinlich auch ein Thema irgendwie. Aber vor allem soll es erstmal um diese Plastikkarten gehen. Da gibt es irgendwie welche, die mit Magnetstreifen funktionieren, da gibt es welche, die mit Funk funktionieren, welche, die einen Chip haben. Das sind alles die Sachen, die wir heute Abend mal besprechen wollen. Und ja, die Idee ist, dass ihr einfach mal in euren Portemonnaies und Schubladen kramt und da mal rausholt, was ihr da so habt. Und wenn ihr da neugierig seid, was das für ein System ist, wie das funktioniert, dann werden wir hier schauen, wenn wir das Internet anwerfen und mal so ein bisschen unserem Erfahrungsschatz kramen, was das denn sein könnte. Und
wir werden hier von Potsdam aus eure Karten auslesen.
Genau. Wir haben extra so ein Lesegerät, wo man dann durchs Radio durch die Radiowellen, also ihr müsst es dann irgendwie die Karte in der Nähe von eurem Radio legen. Und dann können wir das direkt auf dem Bildschirm sehen, was auf der Karte drauf ist.
Uns irgendjemand. Stichwort war natürlich, dass du diesen Sound vom Lesegerät mitgebracht hast, weil ich den schnell noch raussuchen muss.
Ah, genau, das macht dann so schön. Das ist das Geräusch, was ihr kennt, wenn ihr eure Karte in einen Geldautomaten reinsteckt. So ein Lesegerät ist es. Da ist also einfach, soll ich vorstellen, wie so ein, ja, wie ein Tonbandgerät. Also eigentlich sind diese Magnetstreifenkarten, da ist wie so ein Stück Kassette aufgeklebt. Das ist nichts anderes wie so ein ja, Metallpartikeln, die sich durch magnetische Strömung ausrichten. Und da sind dann so ein paar Bytes, also ein paar Zeichen drauf gespeichert. Und ja, da werden wir dann später noch erklären, was das genau alles ist, was auf dieser Magnetstreifenkarte drauf ist. Also wenn es eine EC-Karte ist, die in den Automaten reinsteckt, und was auch nicht drauf ist. Wenn ihr gestern Abend Fernsehen geschaut habt, plus minus, da gab es mal wieder einen Beitrag über die Sicherheit von EC-Karten. Und da werden wir dann auch noch ein bisschen drauf eingehen im Laufe der Sendung.
wollt ihr eigentlich wissen, was auf den Magnetkarten, der Magnetstreifen der Karten ist, die ihr in der Tasche habt, dann ruft uns an 0331 70 97 110. Ihr könnt euch auch ins Netz klicken, chaosradio.ccc.de, da steht alles, was man zu dieser Sendung wissen muss und wie man uns hier findet. Und wir versuchen mal zu klären, was da auf euren Karten alles draufsteht. Gibt es da eigentlich einen gravierenden Unterschied zwischen Magnetstreifenkarten, die total veraltet sind, und jetzt Chipkarten, die total das neue Ding sind?
Ja, durchaus. Also Chipkarten gibt es vor allen Dingen zusätzlich in klug. Magnetstreifenkarten sind per Definition dumm, ist einfach bloß Speicher, da sind ein paar Bytes drauf, die kann man auslesen oder es sein lassen. Wichtig ist, man kann sie eigentlich immer auslesen, während Chipkarten im Prinzip klug sind, ein kleiner Computer im Mini-Format, so Millimeter groß. Man gibt ihm ein Kommando und der Computer entscheidet selber, ob er das Kommando beantworten will oder nicht.
Die sind dann per se auch sicherer, weil sie jetzt einfach übersetzt schlauer sind und selber sagen können, du darfst mich jetzt auslesen.
Sie können sicherer sein. Man kann sie natürlich auch so bauen, dass sie einfach immer auslesbar sind.
Die Antwort war sehr, sehr, sehr vorsichtig. Wir werden heute Abend eine Menge mehr oder weniger Spaß haben mit euren EC-Karten, mit euren Kreditkarten, mit euren Parkscheinen, mit euren Zugangskarten für die Mensa, mit Karten, die man sonst irgendwie hat, mit Zugangskarten in Hotels zum Beispiel, wo man ja auch manchmal so eine Karte kriegt, um in sein Zimmer reinzukommen, was da eigentlich alles draufsteht. Und können natürlich auch Fragen klären wie, was passiert eigentlich, wenn ich meine EC-Karte oder meinen Führerschein, was auch immer, in einen Zigarettenautomaten stecke zum Beispiel? Weiß dann irgendjemand, dass ich gestern Abend Zigaretten gekauft habe? Wie funktioniert sowas? Wenn ihr sowas wissen wollt, dann ruft uns an 0331 70 97 110. Und zum Thema Geldautomaten.
Nee, bevor wir richtig einsteigen.
Ich war kurz bei der Geldautomatenmusik schon, aber wir können nochmal einsteigen, überhaupt kein Problem.
Nee, ich wollte eigentlich nur eine kleine Veranstaltungsankündigung machen. Wir wollen euch nämlich auf die Datenspuren hinweisen. Das ist eine Veranstaltung in Dresden. Das ist eine CCC-Veranstaltung, wo es so ein paar interessante Vorträge, Diskussionsveranstaltungen gibt. Das Ganze findet am 7. und 8. Juni statt in Dresden in der Scheune. Und das kostet keinen Eintritt, da könnt ihr einfach so vorbeigehen. Und es ist so eine kleine, gemütliche Veranstaltung, keine Ahnung, 200 Leute oder sowas kommen da. Also es ist nicht so eine Riesenveranstaltung wie der Kongress in Berlin zwischen Weihnachten und Neujahr, sondern es ist so eine der kleinen, eher familiären Veranstaltungen, die übers Jahr laufen. Aber es gibt auch dieses Jahr wieder ein paar ganz interessante Vorträge und Workshops da.
Gut. Jo. Jetzt kommen wir zum EC-Kartenautomaten und den Betrügereien, die da passieren, aber dazu kommen wir gleich. Wir sind Hardfire im Chaos Radio auf Fritz, Cash Machine.
To be your daddy, so I need to know.
Cash Machine von Hardfi, Chaos Radio auf Fritz, Teil 135. Ihr könnt uns anrufen, 0331 70 97 110. Wir reden über jegliche Form von Karten, auf denen Daten gespeichert werden, von der EC-Karte über die Kreditkarte, über die Payback-Karte, über die Krankenkarte, über die ADAC-Karte, über die Karte in der Mensa, wo ihr euer Essen mitkauft, alles Mögliche. Wenn ihr schon mal immer mal wissen wolltet, was da eigentlich alles für Daten gespeichert sind und wo die Lücken sind, wo es euch um die Ohren fliegen kann, dann ruft uns einfach an. 0331 70 97 110. Frank hat es eben gerade erwähnt, es gab gestern im Magazin Plus Minus einen kurzen Beitrag zu neuen aktuellen Entwicklungen in Sachen EC-Kartenbetrug. Also der Klassiker, mir wird die Tasche geklaut oder mein Portemonnaie geklaut, da ist die EC-Karte drin, irgendjemand räumt mein Konto ab. Dazu brauchen die ja normalerweise eine PIN, also meine vierstellige Zahl, womit man an das Konto dann rankommt. In vielen Fällen ist es so, dass Leute die PIN trotzdem irgendwie auf die Karte geschrieben haben oder irgendwo drauf sind, die Leute kommen an meine PIN ran. Okay, da kann man sich erklären, wie die an die PIN kommen. Aber es gibt auch Fälle von Leuten, die den Umschlag mit der PIN, den du von der Bank bekommst, verschlossen zu Hause liegen haben. Das heißt, niemand, nicht mal der Betreiber sozusagen, der Besitzer, kennt den PIN dieser Karte und trotzdem knacken die das Konto. Wie funktioniert denn das?
Ja, das ist die ganz große Frage dabei. Wir können es auch nicht abschließend klären. Wir haben bei der ganzen Sache so ein bisschen komisches Bauchgefühl. Es ist aber so, dass der klassische Betrugsfall, das sind wahrscheinlich nach unserer Schätzung 90% der Fälle, sind sogenannte Skimming-Fälle. Das heißt also, entweder wird bei der Benutzung vom Geldautomat werden die Magnetstreifendaten, also die Daten, die auf diesem Magnetstreifen von meiner Karte sind. Wir haben ja eben gehört, das ist komplett unverschlüsselt. Man kann ja einfach so auslesen, da gibt es irgendwie keinen Schutz. Die werden dann mit einem kleinen Vorsatz, der da heimlich angebracht wurde von den Gaunern, werden die dann eingelesen. Das heißt also, ich stecke da meine Karte rein und in dem Moment, wo die Karte in das Gerät reingezogen wird, wandert sie eigentlich noch durch ein zweites Lesegerät durch, was da angebracht ist. So, und dann habe ich erstmal schon mal die Daten, die auf diesem Streifen drauf sind. Und dann brauche ich noch die PIN. Und da ist die übliche Masche, dass mit so einer kleinen Minikamera, die irgendwie entweder auch in einem kleinen Vorsatz ist, irgendwie eine Metallplatte, die da irgendwie reingeklebt wird, über dieses PIN-Eingabefeld oder ein zweites PIN-Eingabefeld, also ein zweites Tastenfeld, was über das alte oder das Originale rübergelegt wird, wo dann aber nochmal die Tastendrücke quasi kopiert werden. Oder irgendwie in einem kleinen Ständer für Werbung oder sowas, der neben dem Automaten hängt, ist einfach so eine kleine Minikamera drin. Gab auch schon Fälle, wo einfach irgendwie ein Handy, so ein Videohandy eingeklebt war, vorsichtig, in den Automaten oben, so ein bisschen versteckt natürlich, was dann einfach 2 Stunden lang aufgenommen hat auf eine große Speicherkarte. Also das sind so die Methoden, um an diese PIN zu kommen. Die wird das klassische Ausspähen davon und das ist wahrscheinlich die größte Zahl der Fälle. Allerdings gibt's da auch mittlerweile ziemlich gute Kulanzregelungen oder eben Entschädigungen für die Kunden, die betroffen sind, weil dann meistens auch eine große Anzahl von Kunden betroffen ist oder eine Anzahl von Kunden, die aber alle was gemeinsam haben, nämlich sie waren alle zur gleichen Zeit an diesem Geldautomaten.
Wo dann nachvollziehbar ist, dass das Problem in dieser Kette an diesem Automaten sein muss.
Richtig, genau. Man kann es also ziemlich gut. Es gibt mittlerweile ein bundesweites Betrugssystem, Betrugserkennungssystem. Das heißt also, wenn irgendwo was passiert ist oder wenn bei einer Kontrolle irgendwo aufgefallen ist, da ist ein Automat manipuliert worden, dann wird es an dieses System gemeldet und dann können alle Banken speisen ihre Betrugsfälle ein und dieses System hat dann über alle Bankengrenzen hinweg so ein gemeinsamen Überblick und kann dann sagen, okay, da wird wahrscheinlich genau das Problem gewesen sein. So, und jetzt haben wir aber noch einen kleinen, ganz wirklich ganz winzig kleine Zahl von Fällen. Wir nennen es die 6 richtigen Fälle, also wie im Lotto, weil das die Fälle sind, die eigentlich nicht an die Öffentlichkeit kommen. Das sind Leute, die tatsächlich diesen PIN-Umschlag noch zu Hause haben, noch original verschlossen. Die können also die PIN gar nicht gewusst haben, können sie also auch niemand weitergegeben haben und schon gar nicht irgendwie auf die Karte geschrieben haben und das sind die spannenden Fälle. Allerdings ist es so, dass wenn man mit so einer Geschichte zur Bank geht, das ist so, dass die Bank dann auch ziemlich unkompliziert diesen Schaden erstattet. Deswegen kommt es auch nie zu irgendwelchen Gerichtsprozessen und bei den Banken ist es auch so, dass die normalerweise in dieser Kulanzregelung mit dem Kunden vereinbaren, dass er da also auch nicht weiter drüber spricht, also auch nicht mit der Presse drüber spricht oder sonst irgendwie großes Aufsehen erregt, sodass man von diesen Fällen also nie so richtig was mitbekommt.
Trotzdem sind die jetzt ja an die Öffentlichkeit gekommen.
Da gibt es jetzt Fälle, und es läuft auch wieder eine neue, größere Klage der Verbraucherzentrale, Nordrhein-Westfalen ist es, glaube ich, die also jetzt nochmal die Sache angehen wollen. Die haben leider schon mal ein ziemlich großes Verfahren verloren vor kurzer Zeit, wollen aber jetzt, glaube ich, nochmal die Sache neu angehen. Und da sind wir jetzt mal gespannt. Tatsache ist einfach, dass dieser Magnetstreifen an sich komplett veralterte Technik ist und die Banken hätten eigentlich schon seit 20 Jahren das Ganze umstellen können. Es gab auch damals schon, spätestens seit 10 Jahren gibt es Chips, wo man die Daten auch speichern könnte, wo also auch das Lesegerät sich dann erstmal beim Chip authentifizieren muss. Das heißt also, der Chip weiß denn schon, ob das jetzt ein offizielles, echtes Lesegerät ist oder ob das eigentlich nur irgendwie ein umlackierter Taschenrechner oder sowas ist. Das wäre also schon mal, zumindest für die 90% dieser Skimming-Fälle, wäre das auf jeden Fall erstmal eine Abhilfe gewesen. Heißt natürlich erstmal nicht, dass nicht trotzdem noch ein anderes Problem sein kann bei dieser PIN-Erzeugung. Da gibt es also mehrere Angriffsszenarien oder mehrere Möglichkeiten, wo wir glauben, da könnte vielleicht ein Problem sein. Also eins ist davon die Erzeugung, wie diese PIN, diese vierstellige PIN eigentlich berechnet wird. Vielleicht ist da das Verfahren zu einfach oder es gibt irgendwie eine Schwachstelle, wo jemand Daten oder Informationen rausgegeben hat, die eigentlich in diesem Bereich kryptografische Schlüssel fallen, wo von den Banken immer gesagt wird, ja, die werden super geheim gehalten und Vier-Augen-Prinzip und die kann niemand haben. Oder es gibt eine Möglichkeit in einem internationalen Bankennetzwerk, also das ist dann, wenn ich irgendwie mit meiner EC-Karte in Spanien irgendwie Geld abheben will, dann geht das durch so ein internationales Netzwerk durch, dass es da vielleicht die Möglichkeit gibt, mehr als 3 Versuche zu haben bei der PIN, dass also da nicht richtig mitgezählt irgendwo wird, wie oft ich jetzt die PIN falsch eingegeben habe. Das sind alles so Varianten, die kann man aber von als Außenstehender überhaupt nicht rausfinden. Und selbst normaler Gutachter, der vom Gericht in so einer Sache eingesetzt wird, hat da überhaupt keine Chance, bei den Banken so weit reinzugucken. Die lassen da normalerweise nur ganz, ganz wenige interne Gutachter reinschauen. Dann ist es aber so, dass diese internen Gutachter in der Regel auch von diesen Bankenaufträgen leben. Das heißt also, sie werden auch schon aufpassen, dass sie den Banken ihr System da nicht kurz und klein schlagen, weil sonst kriegen sie natürlich nie wieder irgendeinen Auftrag. Mhm. Also das ist so die Krux bei dieser EC-Kartengeschichte und es landet bei uns als Chaos Computer Club auch immer wieder und es schlagen auch regelmäßig Leute auf, die eben dieses Problem haben und jetzt wissen wollen, kann man diese PIN berechnen, steht die PIN irgendwie auf der Karte drauf. Ich muss man sagen, also nein, die PIN steht zumindest nicht im Klartext auf der Karte und es ist auch notwendig eigentlich, dass die Geldautomaten oder die Bezahlterminals eine Online-Verbindung herstellen. Das heißt also, dass auch auf der Karte eigentlich keine Informationen sein sollten, die irgendwie auf die PIN schließen. Ich sage mal eigentlich, weil es gibt, es gab da so 1997, gab es einen Wechsel des Verfahrens. Nach dem alten Verfahren war es tatsächlich so, dass Informationen zur Berechnung der PIN auf der Karte draufstanden. Nach dem neuen Verfahren sollte es eigentlich nicht mehr so sein. Allerdings, ich sage immer sollte, weil an diesen Datenstellen oder diesen Feldern auf diesem Magnetstreifen, die jetzt eigentlich leer sein müssten, weil ja keine Informationen mehr drauf sind seit 1998, stehen trotzdem noch Informationen. Und jetzt müssten die Banken eigentlich mal sagen, was da genau draufsteht und wie diese PIN jetzt auch wirklich dann geprüft wird.
Aber sie werden doch einen Teufel tun, das wirklich in der Öffentlichkeit zu erzählen, was auf so einer Karte draufsteht.
Ja, dieses Verfahren nennen die Spezialisten Security by Obscurity. Das heißt, man vertraut darauf, dass niemand weiß, wie das Ganze funktioniert und dann wird das Ganze schon sicher sein. Das ist aber irgendwie ein Trugschluss, das haben wir in der letzten Zeit häufiger mal wieder bewiesen, dass es also so nicht funktioniert. Das heißt also, der beste Schutz ist, wenn man ganz offen erzählt, wie das alles funktioniert und es trotzdem noch sicher ist.
Und dann kommt der Chaos Computer Club, macht eine Sendung hier auf Fritz, das Chaos Radio und ihr habt die Chance anzurufen, eure Fragen zu stellen zum Thema Karten, Magnetkarten, Chipkarten, was auch immer, wenn euch da irgendwas komisch vorkommt oder ihr einfach mal wissen wollt, wie die Dinger funktionieren, dann ruft uns an. Wir haben Zeit, darüber zu reden. 0331 70 97 110. Bei dem, was du gerade erzählt hast, das Szenario, was du gerade gemalt hast mit PIN ausgespäht, obwohl der Umschlag noch zu war, ist mir schon ein bisschen unwohl, als quasi auch jemand, der so eine Karten benutzt. Man hat ja gar keine andere Chance, außer, also du musst ja irgendwie diese Karten benutzen. Kann ich jetzt irgendwie zu meiner Bank gehen und sagen, das ist mir nicht ganz geheuer, gib mir eine andere Variante?
Also was auf jeden Fall bei Kreditkarten geht, das habe ich auch gemacht, kann sagen, also bei Visa geht das definitiv, ist, dass man die PIN sperren lässt. Also dass man die Möglichkeit mit PIN zu Geld abzuheben für seine Kreditkarte. Nicht bei der EC-Karte, aber bei der Kreditkarte geht es. Dass ich einfach sagen kann, die sollen meine PIN sperren, die sollen einem das auch nochmal kurz in einem Brief bitte bestätigen, dass das so ist. Und wenn dann irgendwo ist ja hier Geld abgehoben mit PIN, dann kann ich sagen, hier geht nicht, habt ihr gesperrt, kann nicht sein. Und
das heißt, du hast dann nur die Chance, Geld zu kriegen, wenn du wirklich persönlich bei der Bank aufschlägst und dann und die legitimieren diese Abhebung dadurch, dass du vor ihnen stehst.
Ganz genau. Ja. Und wir haben auch viel diskutiert, ob es mögliche Alternativen gibt. Es wird ja auch immer mal gesagt, okay, hey, Biometrie, Fingerabdruck, Iris-Scan, was auch immer. Nee, ist eigentlich auch nicht so richtig. Und die Banken machen es auch aus gutem Grund nicht, weil sie der ganzen Sache auch nicht trauen. Es gibt dann noch die Variante, dass man auf so einem Feld irgendwie unterschreibt oder so. Der interessante Unterschied bei der EC-Karte ist, wenn ich da mit PIN irgendwas autorisiere, ist, dass da dann die Beweislast bei mir liegt als Kunde. Das heißt also, bei einer Kreditkarte ist es genau andersrum. Bei der Kreditkarte muss der Händler beweisen, dass ich wirklich derjenige war und das unterschrieben habe und die Zahlung autorisiert habe. Und wenn ich jetzt sage, war ich nicht, dann muss erstmal der Händler sagen, irgendwie, ja doch, der war's. So. Und dann ist aber der Händler in der Beweislast und nicht ich. Und bei einer Lastschrift oder so ist es so.
Das ist die Variante, wo man nur unterschreibt und keine PIN eingibt.
Genau, da ist es so, dass der Händler auch wieder in der Beweislast ist. Also das heißt also, da muss mir den Händler im Zweifelsfall beweisen, dass ich das da auch war, der das unterschrieben hat und nicht irgendjemand anders mit meiner Karte da oder einer Kopie meiner Karte hingegangen ist.
Aber wenn ihr gerade gesagt habt, Henrik und Frank, dass diese ganze Magnetstreifentechnik seit 4 Jahren locker veraltet ist und es eigentlich viel bessere und sicherere Systeme gibt, warum gibt's sie nicht? Wenn trotzdem immer wieder Fälle auftauchen, dass es da Betrügereien gab.
Also zunächst muss ich sagen, dass es eine Umstieg auf die sogenannte Chip-Verfahren heißt nicht, dass das Verfahren insgesamt automatisch sicherer wird oder dass wir diese Fälle gar nicht mehr haben, wo irgendwas mit der PIN komisch ist. Aber wir hätten dann auf jeden Fall nicht mehr diese 90% der Skimming-Fälle, wo einfach der Magnetstreifen abgefischt wird und das wäre schon mal eine große Hilfe. Und dann diese Chips lassen sich auch nicht einfach reproduzieren. Bei diesen Skimming-Geschichten funktioniert es so, dass es dann einfach von diesem Manipulationsgerät, was da dran ist, von diesem Stück Technik, was vor dem Geldautomaten klebt, werden die Sachen in der Regel per Funk irgendwo hingeschickt und von da aus dann gleich per irgendwie E-Mail oder sowas irgendwo ins Ausland, nach Spanien oder so. Das hat den Hintergrund, dass Kartenkopien, also man kopiert es dann einfach auf einen Blanko-Rolling oder auf seine, keine Ahnung, Lufthansa-Meilenkarte oder IKEA-Family-Karte oder was auch immer rauf. Und diese Dinger funktionieren in Deutschland aber nicht, weil es bei deutschen EC-Karten nochmal ein spezielles Sicherheitsmerkmal, das sogenannte MM-Merkmal gibt. Und ein deutscher Geldautomat sieht, aha, das ist eine deutsche Karte, da muss dieses MM-Merkmal drauf sein. Und wenn es nicht drauf ist, dann verweigert er den Dienst oder zieht die Karte unter Umständen sogar ein. Und deswegen, was wollte ich jetzt erzählen? Ah genau, also das ist dieses... Ja, ich weiß nicht, wer hilft mir mal.
Wir machen das anders. Wir haben jetzt sehr viel über EC-Karten geredet. Genau. Angerufen hat der Jan unter 0331 70 97 110 und der hat Bauchschmerzen mit seiner Mensa-Karte. Hi Jan.
Hallo.
Von wo rufst du an?
Aus dem Saarland.
Aus dem Saarland, grüß dich. Erzähl mal von deiner Mensa-Karte, was ist das für eine?
Also, ich habe mich mal auf die Suche begeben von unserer Uni-Seite und habe dort ein bisschen gekramt, was das denn für ein Chip ist oder was das denn für eine Karte ist, wie die funktioniert. Und da ist die einzige Bemerkung, dass es sich um einen MyFair-Chip handelt. Also dieses Ding, was wo in der CT beschrieben wurde, dass mal wohl die Verschlüsselung da jetzt geknackt hat. Und an sich würde mir das eigentlich kein großes Kopfzerbrechen machen, aber dann habe ich nachgesehen, was alles auf dieser Karte gespeichert wird. Das ist erstmal mir eigentlich relativ egal, Kartenseriennummer, Kartenfolgenummer, Gültigkeitsdatum und so weiter. Aber unter anderem halt auch die Matrikelnummer und eine vierstellige PIN, die man braucht, um zum Beispiel Semesterbescheinigung auszudrucken. Und wenn man also mit dieser Karte oder einfach mit dieser Nummer jetzt ans Internet geht und dann Matrikelnummer und diesen vierstelligen PIN eingibt, dann kann man sich sämtliche Informationen, die die Uni hat, über mich ausdrucken lassen. Das könnt ihr in dem Fall jetzt mittlerweile jeder machen, wenn jetzt die Verschlüsselung nicht mehr sicher ist. Oder ist das, sehe ich das falsch?
Naja, nicht so ganz. Also die Verschlüsselung ist gebrochen worden. Das war wieder das, was wir vorhin erwähnt haben. Es basierte vollständig auf Security by Obscurity, dass niemand wusste, wie der Algorithmus funktioniert, weil der Algorithmus selber zu schwach ist, als dass er an sich stehen könnte. Aber dieser Bruch gilt halt nur, wenn verschlüsselte Daten wenn das Verschlüsselungsverfahren tatsächlich eingesetzt wird. Bevor die Karte irgendwelche Daten rausgibt, erfordert sie noch, dass das Lesegerät sich authentisiert. Das ist im Wesentlichen das Einzige, was sie in diesem gesamten Verfahren richtig gemacht haben, dass die Karte nicht antwortet, bevor das Lesegerät nicht bewiesen hat, dass es ein gültiges Lesegerät ist.
Das heißt, ich kann diese Karte nicht bei mir zu Hause an einem selbstgebastelten Lesegerät auslesen, sondern ich brauche ein autorisiertes Lesegerät der Uni.
Solange du den Schlüssel nicht kennst. Das heißt, du musst entweder mit einer falschen Karte, solche bauen wir gerade, neben ein echtes Lesegerät gehen, dann redest du ein bisschen mit dem echten Lesegerät, das antwortet dir nämlich, ohne dass du den Schlüssel kennst. Und dann rechnest du da drauf ein bisschen rum und dann kennst du den Schlüssel und kannst alle anderen Karten auslesen. Oder du stellst dich neben ein echtes Lesegerät mit einem Funkempfänger und hörst einfach die Kommunikation von echten Karten mit dem echten Lesegerät ab und entschlüsselst die anschließend. Solange du die Karte aber bei dir eingesteckt lassen hast und niemals in die Nähe eines Lesegeräts gehst und solange dieses andere Verfahren, wo man einfach bloß neben das Lesegerät mit einer falschen Karte geht, nicht verfügbar ist, ist erstmal alles okay.
Na gut, dann ist ja nicht ganz so schlimm. Aber die Dinger, die haben ja schon eine relativ hohe Reichweite. Ich meine, ich muss ja nur in die Nähe von dem Leser kommen. Also das reicht, wenn ich das im Geldbeutel lasse, die Karte, und das dann in die Nähe von dem Leser lege, dann erkennt er das ja schon.
Die Reichweite ist auf 10 cm spezifiziert. Wenn man verschiedene Tricks macht, kann man vielleicht auf 50 cm gehen, sehr viel höher aber nicht.
Aber also in der Praxis muss man sich da keine Gedanken machen.
Bitte wie?
In der Praxis muss ich mir da jetzt keine Gedanken machen.
Für die nächsten 2 Monate nicht, sag ich mal.
Oh Gott, das ist ja eine beruhigende Aussicht. Wieso, was ist in den nächsten 2 Monaten?
Na, wie gesagt, wir sind bereits und andere Forschungsgruppen sind auch dabei, solche falschen Karten zu entwickeln, die man einfach neben ein Lesegerät hängt, mit denen man dann den Schlüssel für eine echte Karte rausfinden kann.
Um eine Möglichkeit zu schaffen, dir die ganze Geschichte noch sicherer zu machen. Unterm Strich.
Unterm Strich, um dafür zu sorgen, dass diese alten Karten aus dem Verzehr gezogen werden und durch sichere Karten ersetzt werden, denn die sind seit 5 Jahren verfügbar.
Ist das bei den Unis auch schon angekommen?
Offensichtlich nicht bei allen.
Vor allem bei solchen Provinz-Unis, die im Saal hat.
Ja, wie gesagt, die Mayfair Classic-Karte, darum geht es, nicht nur einfach Mayfair. Mayfair ist so eine große Familienbezeichnung. Die Mayfair Classic-Karte ist bei Universitäten sehr beliebt. Und es haben wohl auch kürzlich einige Universitäten das eingeführt. Und wie gesagt, man sollte sie möglichst jetzt ersetzen.
Mhm. Aber ich kann nichts machen.
Du kannst nicht direkt was machen, was du, wenn du die Karte nicht wirklich brauchst, kannst du sie entweder gleich ganz deaktivieren oder du kannst sie zumindest in Silberfolie einschließen, damit man sie nicht mehr auslesen kann.
Ach so, okay.
Denn selbst wenn du den Schlüssel kennst, bringt es dir ja nichts, wenn du nicht mit der Karte reden kannst.
Ja, klar. Ah, wunderbar.
Beruhigt dich das ein bisschen, Jan?
Ein bisschen. Also ich finde diese ganze Sache mit diesen Karten, wo man nicht wirklich weiß, wie die funktionieren und ob die geknackt sind, ein bisschen merkwürdig. Man kann sich ja nicht gegen wehren. Und wenn man was essen will, dann braucht man sie trotzdem. Naja, ich weiß nicht so richtig. Ich habe zwar nichts gegen Technik, aber naja.
Wir versuchen auf jeden Fall heute Abend ein bisschen Licht in dieses dunkle Universum aus den Karten zu bringen, was du auch gerade gesagt hast. Keiner weiß so richtig genau, wie die funktionieren. Wir versuchen das zu erklären. Dazu ist diese Sendung da. Wir hoffen, dir erstmal geholfen zu haben.
Alles klar, danke schön.
Tschüss, schönen Gruß ins Saarland.
Tschüss.
Wir machen jetzt Nachrichten, danach könnt ihr gerne weiter eure Fragen stellen zum Thema Karten, auf denen Daten gespeichert sind, von der ADAC-Karte über eure Mensa-Karte, wie bei Jan eben, über die EC-Karte, über die Hotelzugangskarte. Vielleicht habt ihr auch irgendwie, arbeitet ihr in einem Forschungslabor oder irgendwas und ihr habt so eine Legitimierungskarte, wo man so mehrmals die vorhalten muss, damit ihr in Bereiche kommt, wo sonst keiner reingeht. Was steht da eigentlich alles drauf? Wir versuchen es zu klären. 0331 70 97 110. Nach den Nachrichten geht's weiter.
Der Christian Ulmen.
Hallo.
Ups. Und die Katrin Thüring.
Mensch, die Leitungen glühen wieder, ne?
Sind morgen Abend wieder im Blue Moon.
Fritz. Woher sollen wir das wissen?
Der Blue Moon mit Christian Ulmen und Katrin Thüring.
Und die Frage, mit der wir uns in den kommenden 2 Stunden beschäftigen werden, lautet...
Tja, das hängt ganz von euch ab. Habt ihr unfassbar spannende, oft gestellte, doch nie geklärte und vor allem ganz schön verzwickte Fragen? Dann schickt sie per Mail mit Name und Telefonnummer an wissen@fritz.de. Und seid live dabei, wenn es wieder heißt, woher sollen wir das wissen? Morgen Abend ab 22 Uhr.
Mehr Infos fritz.de.
Die Antwort ist...
Fritz.
Und das hört man.
10:30.
Fritz Info.
Nachricht. Mit Liane Groß.
Der Fraktionschef der Linken, Gregor Gysi, musste sich heute im Bundestag gegen den Vorwurf verteidigen, er habe für die Staatssicherheit der DDR gespitzelt. Mehrere Redner von Union und SPD forderten ihn auf, seine Ämter niederzulegen. Gysi sagte, man versuche ihn als Person zu beschädigen, um seine Partei zu treffen. Ihm wird vorgeworfen, für die Stasi einen Bericht über ein Treffen mit dem DDR-Regimekritiker Havemann verfasst zu haben. Deutschland will mehr Geld für den Erhalt der tropischen Regenwälder ausgeben. Auf der UNO-Konferenz zum Schutz der Artenvielfalt in Bonn kündigte Bundeskanzlerin Merkel an, die Bundesrepublik werde von 2013 an jährlich 500 Millionen Euro bereitstellen, um das Abholzen der Wälder zu stoppen. Auch andere Industrieländer sollen sich dadurch ermutigt fühlen, sich für den Regenwald in den Entwicklungsländern einzusetzen. Immer mehr Milchbauern machen beim Lieferboykott mit. 95% der Mitglieder des Bundesverbandes Deutscher Milchviehhalter hätten ihre Lieferungen eingestellt, sagte ein Sprecher. Unterstützung bekommen die deutschen Bauern aus den Nachbarländern. Auch in den Niederlanden, Belgien, Österreich und der Schweiz protestieren Landwirte gegen niedrige Preise. Die Milchindustrie sagt, dass es trotz des Boykotts noch keine Engpässe bei Milch gäbe. In Neapel wurde nach 240 Jahren die Monarchie abgeschafft. Das Land wurde nun zur Republik erklärt. Den Beschluss dazu fällte die verfassungsgebende Versammlung. Im künftigen Parlament werden die Maoisten die stärkste Fraktion und somit vermutlich auch den Regierungschef stellen. Sie hatten die Monarchie mit Waffengewalt bekämpft. In dem Konflikt sind in den vergangenen 10 Jahren mehr als 13.000 Menschen getötet worden.
Wetter.
Mit den aktuellen Temperaturen: Angermünde 17 Grad, Frankfurt und Neuruppin 19, Potsdam-Cottbus 20 Grad, Wittenberge 21 und in Berlin 19 Grad. Heute Nacht gibt es nur wenig Wolken, es bleibt dabei trocken, vereinzelte Schauer kann es geben in Richtung Fläming und Dosse. Die Temperaturen gehen runter auf 14 bis 10 Grad. Morgen wird es dann recht sonnig, ein paar Wolken sind dabei, Regen soll es aber nicht geben bei 25 bis 29 Grad.
Verkehr.
Und die Straßen sind frei. Gute Fahrt.
Mensch, wenn es in Italien keine Monarchie mehr gibt, dann können wir schnell mal italienische Nationalhymne spielen, oder?
Fritz ist eine Produktion des RBB.
Und wenn im Radio 100,1, dann Fritz in Eberswalde.
Blue Moon. Die 2 Sprechstunden.
Nee, hier. So, soweit zu Italien, aber wir sind ja im Chaosradio, Nummer 135. Henrik und Frank vom TTC sind hier, mein Name ist Jakob Kranz. Wir haben eine Telefonnummer, die heißt 0331 70 97 110. Wir reden heute über die Sicherheit von Karten, auf denen Daten gespeichert werden, die ihr mit euch rumtragt. Also guckt doch mal in euer Portemonnaie oder eure Jackentasche oder wo auch immer ihr eure Kröten versteckt habt, was da so für Karten drin sind. Und wenn ihr euch schon immer gefragt habt, wie funktionieren die Dinger eigentlich und was steht da drauf, dann haben wir hier die Chance, das zu klären. 0331 70 97 110.
Time, slow going's nothing new to me. I've been taking my time, slide up, just drop everything.
Wir hoffen, dass jeder von euch so ein Ding zu Hause hat. Die Cash Cow, We Are Scientists waren es im Chaos Radio auf Fritz 0331 70 97 110. Wir reden über Karten, die ihr mit euch rumtragt, auf denen Daten gespeichert sind, von der EC-Karte oder aber der Geldkarte über jegliche Karten, auf denen Daten drauf sind. Jan hat ja aus dem Saarland gerade angerufen und hat gesagt, er hat eine Mensa-Karte und so richtig wohl ist ihm mit dem nicht. Uns angerufen hat der Marco. Hallo Marco, guten Abend.
Hallo, hier Marco. Marco. Also ich habe da eine Frage, und zwar zur Sicherheit von EC-Karten bzw. Abhebungen von Geldautomaten. Hm? Und zwar gab es da einen Fall, und meine Schwiegermutter hat in 2000 einen Zeitungsladen, und ein Kunde von ihr, der hat vom EC-Kartenautomaten, das war Berliner Bank, kurz bevor Tor hier in Berlin, 300 D-Mark damals noch abgehoben, ist dann zu Karstadt gegangen und hat da was bezahlt. Und einer von den 300 dann war falsch. Also den hat er aus dem Automat bekommen. Dann hat er sehr viel Ärger bekommen. Der ist aber sofort dann zur Berliner Bank gegangen und hat dann also das, den ganzen Vorgang da erklärt. Und die haben dann irgendwann nach langem Drumherum, weil er auch ein sehr guter Stammkunde von der Berliner Bank ist, dann den 100er gegen einen echten 100er ausgetauscht. Da wollte ich mal fragen, ob das, also die meinen dann auch, also sie können nicht garantieren, dass da echtes Geld aus dem Automaten kommt.
Also es ist zumindest so, dass das Geld, was man reinsteckt, oben reinsteckt, nicht sofort wieder unten. Also es gibt ja heutzutage auch Automaten, die...
Da wollte ich fragen, ob sich da was geändert hat. Also.
Nee, also es gibt ja heutzutage gibt's auch Automaten, wo man auch Geld einzahlen kann, aber das ist nicht so, dass die dann sozusagen eins zu eins wieder unten landen. Das heißt, das Geld wird immer durch die Bundesbank eigentlich auch geprüft. Das ist schon ein ziemlich guter Check. Also ich glaube, das ist echt so eine von 10 Millionen Scheinen wahrscheinlich, der es mal dann doch durchschafft oder so.
Und das ist ja in dem Moment eher quasi so ein Sicherheitsleck oder ein Problem mit dem Geldschein im Automaten. Das hat jetzt weniger zu tun mit den Karten, über die
genau,
wir hier heute reden.
Genau.
Also ja, man muss halt. Okay, aber in der Bank kriege ich ja, also da kann ich ja dann, in der Bank kann ich davon ausgehen, dass ich echtes Geld bekomme. Also garantiert kein gefälschtes, aber im Automaten haben die gesagt, können sie es, also da übernehmen sie keine Garantie. Ich weiß nicht, ob das heute auch noch so ist.
Ja, natürlich nehmen sie die Garantie dafür, klar. Also nur hast du natürlich die Arschkarte, das zu beweisen. Also das hast du ja genauso, wenn du aus der Bank rausgehst und kommst dann 10 Minuten später zurück und sagen, ich habe mir einen falschen 100er gegeben, dann werden die auch sagen, ja, schöner Versuch. Aber die gleiche Situation hast du am Geldautomaten auch. Also das Problem ist nur, beim Schalter kannst du halt im Zweifelsfall wirklich nochmal gucken und nochmal echt das Geld checken. Wenn du es ausgehändigt kriegst, kannst du am Automaten nicht machen. Das ist der Unterschied. Aber also ich glaube, das ist und hat eigentlich auch jetzt relativ wenig mit Karten zu tun. Also vielleicht der Hinweis noch, dass also an Geldautomaten auch ziemlich viel protokolliert wird. Und ich weiß nicht, ob ihr es schon realisiert habt, aber es wird auch in der Regel ein Foto von euch gemacht beim Geldabheben. Mehrere sogar. Da werden in letzter Zeit veröffentlicht, vor allem die Berliner Polizei veröffentlicht auch immer mal wieder Fotos in ihren Polizeiticker irgendwie auf berlin.de, polizei.berlin.de. Und das ist mal ganz spannend zu sehen, was da eigentlich fotografiert wird und welchen Posen man da, das sieht natürlich ziemlich dämlich aus, wenn man sich da irgendwie raufstützt, irgendwie diesen Automaten angrinst und wartet, dass sein Geld da endlich rauskommt.
Ist die Kamera hinter der Scheibe oder sind das die normalen Überwachungskameras?
Nee, das sind in der Regel so kleine, ich würde mal sagen, 2x2 Zentimeter große Fensterchen, die können auch ein bisschen versteckt sein. Die sehen so ein bisschen aus wie das Teil, was bei eurer Fernbedienung vom Fernseher, da ist dann so eine Infrarotscheibe, so ein ganz tiefrotes, dunkles Stück ist da. Man sieht es eigentlich nicht, das sieht eigentlich fast schwarz aus. Wenn man irgendwie mal mit einer Taschenlampe reinleuchtet oder sowas, sieht man dann.
Dann sieht man da auch, dass jemand drin sitzt und dich anguckt.
Genau.
Die andere Frage, die ich noch habe, ist, ich muss öfters Bargeld einzahlen. Und das ist mir passiert, ich habe 3000 Euro eingezahlt und dann hat der Automat also so komische Geräusche gemacht und dann das Geld teilweise verschluckt, also so zusammengeknäult und dann habe ich auf Rückgabe gedrückt, dann kam nur ein Teil wieder raus. Ach. Und 50 Euro haben gefehlt und dann waren ungefähr so 3 oder 4 50 Euro Schein total zerknickt und also so richtig durchgewurschtelt.
Das klingt aber auch eher nach einem mechanischen Problem, vielleicht
sagen, das ist ein schlechtes Karma mit Geldautomaten.
Aber die haben dann behauptet, also es wäre alles okay und so weiter. Und dann später habe ich aber mit einem von diesen Geldleuten gesprochen, die diese wechseln, diese Automaten und so weiter. Und die meinen, dass es öfters vorkommt, dass da das Geld, dass dann Geld verschluckt wird oder so. Mhm. Aber ich konnte es halt auch nicht beweisen.
Ja, aber das sind, Marco, das sind wie gesagt alles Sachen, die also entweder jetzt, die jetzt wirklich mit dem Automaten an sich zu tun haben, mit dem Geldschein, die...
Ja, nee, ich meine, das hat aber mit der Speicherung jetzt zu tun. Also ich kriege da jetzt praktisch, ich habe keinen Nachweis, wie viel Geld, ich packe das in das Geldfach und ich kriege dann... Also das wollte ich fragen, dann steht auf dem Weg öfters, wird geprüft oder Schein auf echt, ist nicht klar, ob der echt ist und so weiter, bekomme ich ja so einen Beleg ausgedruckt. Und das ist ja alles, hat ja alles mit der EC-Karte zu tun, das sind alles Vorgänge, die ich mit der EC-Karte mache. Und dann wirft er mir aus, 2900 Euro sind aufs Konto und 100 werden auf Echtheit geprüft oder so, ja. Und dann kommt man sich mal vor, als ob man ein Geldfälscher wäre.
Ja, ne, sowas ist, also
ständig.
In so einer Situation, das hat mir letztens eine Angestellte bei der Bank so erklärt, es kann ein kleiner Haken sein in deinem Geldschein, der kann ein kleiner Knick sein, der wird geprüft, aber normalerweise passiert da nichts. Also das sind Momente, da musst du wirklich mal mit deiner Bank reden oder deinem zuständigen Bankberater, die können dir das auf jeden Fall noch erklären.
Wenn Sie schon mal Geld anguckt haben, weil ich habe sehr viel mit diesem Geld zu tun, weil ich einzahle, die Scheine sehen Sie oft so unterschiedlich. Die sind so unterschiedlich, weil es verschiedene Banken gibt, die drucken. Früher war es ja nur eine Bank in Deutschland.
Nee. Also erstmal Banken drucken das nicht. Eine Firma in Deutschland, die das macht. Und die deutschen Geldscheine sehen auch garantiert alle gleich aus.
Nein. Müssen Sie mal anschauen. Die sind verschoben. Also manchmal um einen Zentimeter, um einen halben bis einen Zentimeter verschoben. Die Streifen sowohl als auch das Blau ist oft sehr unterschiedlich. Und also es ist total schwierig mittlerweile zu sehen, welcher Schein ist echt oder welcher nicht. Wenn Sie mal 50er, müssen Sie mal anschauen.
Marco, pass auf, ich glaube, wir kommen hier nicht wirklich weiter, weil es in dem Fall einfach nicht das Metier ist, wo wir uns jetzt total auskennen. Du solltest da wirklich entweder mit deinem zuständigen Polizeiabschnitt oder aber einfach wirklich mal mit deiner Bank reden, wenn du da ein Problem hast. Aber das hat zumindest für mein technisches Laienverständnis nichts mit deiner EC-Karte oder deiner Geldkarte zu tun.
Scheine an, die sehen oft verschieden aus, die Farben und auch die Zahlen sind nicht in den Feldern richtig.
Ja, ich glaube, dass just in diesem Moment sich eine Menge Leute das Portemonnaie aufmachen und wenn 50 Euro drin sind, sich diese Scheine angucken.
Bei 10 Stück garantiert einer anders als anderen, sie werden sich wundern.
Wir gucken mal nach, was da passiert.
Okay, ne?
Danke für den Anruf, Marco. Tschüss. 10, 50 Euro Scheine in einem Portemonnaie, sowas hatte ich ja noch nie.
Die Farben vom 50 Euro Schein ändern sich auch je nach Blickeinfall.
0331 70 97 110. Wir reden jetzt nicht explizit über Geld, sondern wir reden über Karten, auf denen ein Magnetstreifen drauf ist oder ein kleiner Chip oder was auch immer, ein RFID-Chip, über die wir auch noch reden können, auf denen Daten gespeichert werden. Und wenn ihr euch schon mal gefragt habt, was steht da eigentlich? 0331 70 97 110. Der CCC wird zumindest versuchen, ansatzweise das zu klären. Mit technischen Problemen von Bankautomaten haben wir hier nicht so viel zu schaffen. Aber Murph hat eine Frage zu einem ganz anderen Thema und zwar geht es um Chipkarten in öffentlichen Verkehrsmitteln. Sehr schön. Hallo Murph.
Hallo. Ja, hallo, ich bin der Murph in 20 Wunders Bochum und es gibt ja diese VDV, also der Werk 1 zur, ich weiß nicht, wisst ihr, wie das heißt?
Verkehrsbetriebe.
VDV, genau, Moment. Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen hat eine Schnittstelle veröffentlicht, die sogenannte VDV-Kernapplikation. Ja, genau. Und da passt sich jetzt ja auch im VRR zum Beispiel die Bogestra drauf an, indem man zum Beispiel jetzt das Ticket 2000 RFID-Chip hat und so.
Genau, wir müssen mal ganz kurz nochmal für die anderen Hörer, die da jetzt nicht so ganz tief im Thema drin stecken, mal erklären. Also es gibt natürlich schon länger Bestrebungen. In Berlin kennt ihr das, es gab mal so einen Feldversuch TIC-Ad, also TIC-Ad oder so, wo man so eine Testkarte und die Idee ist einfach bargeldlos zu bezahlen, weil irgendwie Fahrscheinautomaten ist irgendwie nervig, stecken Leute Falschgeld rein oder kleben Kaugummi in den Schlitz oder was auch immer.
Der Bus steht 10 Minuten, weil jeder mit einem 5000 Markschein kommt.
Also irgendwie das Ganze möglichst bargeldlos haben. Das ist natürlich nicht so ganz so ohne, weil in der Regel haben alle Systeme, die bisher irgendwie eingesetzt worden sind, ein ganz gravierendes Datenschutzproblem, weil nämlich in der Regel registriert wird, wann, wer, womit und wohin und wie lange und überhaupt fährt. Und das ist halt scheiße. So. Und aber trotzdem gibt es immer mal wieder Versuche, so ein System wieder aufzusetzen, sowas zu etablieren. Und es gab auch schon viele Versuche, das irgendwie zu vereinheitlichen. Meistens ist es dann aber gescheitert, weil irgendwie der eine Verkehrsbetrieb hat gesagt, irgendwie nee, und mit der Firma wollen wir aber nicht und das ist blöd und irgendwie wir hätten die Karten aber lieber gern rot statt grün. Und irgendwie die S-Bahn in Berlin hat gesagt, irgendwie nee, unsere Bahnsteige, da könnt ihr jetzt keine Automaten, weil die sind irgendwie gerade gebaut worden und da ist noch Gewährleistung drauf, wenn man da jetzt irgendwie neue Automaten hinstellt, dann so Geschichten passieren dann da halt. Und es gibt jetzt eben den Verband der Verkehrsunternehmen,
Dingens,
VBV. Und da ist unter anderem, auch wenn ich mich jetzt richtig erinnere, die sogenannte Touch and Travel von der Bahn hat auch was damit zu tun. Ich muss mal kurz zu Henrik rüberschauen, der hat sich das, glaube ich, schon mal ein bisschen näher angeguckt.
Ja, ich habe mir das bloß ich weiß im Prinzip bloß, dass es das gibt. Also sie haben was definiert, was sie VDV-Kernapplikationen nennen und was im Prinzip alles ganz toll ist und eierlegende Wollmilchsau und kann man in alle Verkehrsbetriebe integrieren und bisher habe ich davon aber auch nur Bullshit-Bingo gesehen. Also ich habe noch keine ordentliche Spezifikation gesehen. Vielleicht muss ich einfach bloß besser hingucken.
Naja, die planen ja auch so zum Beispiel, die planen ja auch in der Zukunft so RFID-Lesegeräte dann vorne beim Busfahrer hinzustellen, dass automatisch kontrolliert wird, ob man selbst ein gültiges Ticket hat. Ich habe da ein paar interessante Unterlagen mal im Netz gefunden, die kann ich euch mal schicken.
Oh ja, Da sind wir mal sehr für offen.
Ah ja, auf jeden Fall, dazu habe ich jetzt mal eine Frage. Und zwar, da ist ja ein RFID-Chip drauf. Den kann man ja auslesen. Und jetzt wollte ich mal fragen, angenommen, die installieren dahinter solche Lesegeräte. Wie kann ich mich dann davor schützen, dass das keiner ausliest? Also, zurzeit habe ich das so gehandhabt, ich habe einfach eine Kopie von dem Ticket, das zeige ich immer vor, das merkt keiner. Und das richtige Ticket habe ich in Alufolie vom Füllgut eingewickelt.
Und wenn dann sozusagen dich jemand nach dem richtigen Ticket fragt, ziehst du es aus der Schutzhülle raus?
Ja, genau. Mhm. Und das klappt bisher ganz gut, aber wenn die hinterher eben diese Kartenlesegeräte installieren, wie gehe ich dann vor? Habt ihr da eine Idee?
Zum einen kannst du, also diese Karten sind meistens Dual-Interface, also du hast ein kontaktloses Interface und ein kontaktbehaftetes daneben. Das siehst du an den Kontakten.
Die neuen Tickets sind nur noch mit AirFit.
Das ist dann doof. Da musst du wahrscheinlich deine Aluhüllen-Variante weiterführen. Denn zumindest bei den Karten, die ich gesehen habe, wo beide Interfaces sind, habe ich jetzt, ich glaube, von 6 Karten, die ich gesehen habe, war bei 2 das kontaktlose Interface schon einfach so kaputt.
Ja.
So ein kleiner Knick an der Antenne dran und dann war's das.
Mhm.
In mindestens einem Fall war das auch völlig unbeabsichtigt.
Ah, und der Füllbut hat ja auch mal gesagt, dass irgendwo in irgendeiner Stadt mal angeblich so ein Ticket ausgelesen sein soll.
Ja.
Ist da was drüber?
Wir wollen gerade mal noch nicht zu viel erzählen, aber es gibt tatsächlich einen Verkehrsverbund, wo, sagen wir mal, vorsichtig gesagt, ein gravierendes Datenschutzproblem im Zusammenhang mit diesen Tickets besteht. Das heißt also, diese Daten sind irgendwie in keiner Weise irgendwie verschlüsselt und stehen so pikante Sachen drauf, wie bei Schülern ein Name, das Geburtsdatum und die Schule. Und wenn ihr jetzt mal ein bisschen ganz viele fiese Fantasien habt, dann könnt ihr euch dann ein echt ekelhaftes Szenario ausdenken.
Mhm.
Und wir denken, dass wir da auch entsprechend nochmal drauf aufmerksam machen werden. Und diese Diskussion um diese RFID-Tickets im Nahverkehr damit dann hoffentlich auch endgültig beenden können. Weil das ist eine Technik, die hat da absolut nichts zu suchen. So. Und eigentlich kann man den Leuten bis dahin nur raten, irgendwie eine kleine Ecke abzuschneiden von dem Ticket, dass also diese Antenne zertrennt wird. Also man muss sich das bei diesen RFID-Funkchips so vorstellen und diesen Funkkarten. Das ist also wirklich eine Antenne, die ist so eine Schleife, eine kleine Drahtschleife, die geht einmal außenrum um die Karte. Also nicht außenrum, sondern also ist innen drin in der Karte drin, aber ist eine Antenne, die einmal so den Kreis macht, quasi so groß wie die Karte ist.
Am
Rand entlang, genau. Das heißt also, wenn ich irgendwie da einen Zentimeter tief oder einen halben Zentimeter tief vorsichtig einschneide, ohne die Karte jetzt ganz kaputt zu machen, dann ist diese Antenne durchtrennt und dieses Ding kann per Funk nicht mehr ausgelesen werden.
Nur das ist jetzt ja nicht mal ganz so einfach, weil das Ding eben wirklich in der Karte versenkt ist und man kommt da absolut nicht mehr ran. Man müsste höchstens das Wappen oder so oder Mikrowelle.
Ja, nee, also du kannst schon tatsächlich einfach mit der Schere irgendwie von außen einen Zentimeter irgendwie reinschneiden in
aber
die Karte.
Das sieht man dann ja hinterher.
Das sieht man, na klar.
Mikrowelle.
Da ist so ein Wapper sauberer, denke ich mal.
Was bitteschön?
So ein Wetter, so ein RFID-Wetter.
Ja, genau. Mikrowelle würde ich nicht empfehlen. Wir haben da Experimente gemacht und wenn man das falsch macht, dann kriegt man tatsächlich über den gesamten Bereich, wo die Antenne ist, also den gesamten Rand lang der Karte, eine wunderschön schwarz verbrannte Karte. Das sieht man dann sehr deutlich.
Dann weiß man aber wenigstens, wo die Antenne ist.
Ja, das sieht man auch viel einfacher, wenn man eine helle Lichtquelle nimmt. Also zum Beispiel aus meinem Handy die Lampe für die Kamera, die funktioniert total prima dafür.
Genau, das ist ein toller Tipp. Also wenn ihr wissen wollt, ob eure Karte möglicherweise funkt oder ob da ein Funkchip drin ist, also direkt funken tun sie ja nicht, sind ja passive Karten, passive Chips, aber wenn ihr wissen wollt, ob da ein Funkchip drin ist, dann könnt ihr diese Karte einfach gegen helles Licht halten und dann seht ihr, dass da irgendwie eine Antenne außenrum geht.
Das hat bisher bei allen Karten funktioniert, die wir in der Hand hatten, bis auf die Bahncard 100, die ist nämlich von beiden Seiten schwarz angemalt.
Das will ich aber nicht zu lange machen, so habe ich mir schon mal eine Karte durchgeschmort.
Genau, ich habe das mal probiert mit dem Overhead-Projektor, man kann sie ungefähr 3 Sekunden reinhalten, bevor sie weich wird. Wie du sagtest, am besten ist es ein RFID-Sabber zu nehmen und keine Mikrowelle. Also Starbuck hat Experimente gemacht und meint, wenn man das so ungefähr 3 Sekunden auf niedrigster Leistung hat, dann könnte es funktionieren. Das sollte man vielleicht vorher testen und noch ein Glas Wasser da reintun, das noch die Energie absorbiert. Am besten ist aber wirklich einen Sabber zu bauen. Wir haben da irgendwann mal eine Bauanleitung für gehabt auf dem Kongress vor mittlerweile vielen Jahren war das, da nimmt man sich eine Einwegkamera, macht das Blitzlicht ab, Vorsicht, da ist ein starker Kondensator drin, und statt das Blitzlicht eine Antenne ran. Und wenn man das gegen die Karte hält, während man das Blitzlicht zündet, dann ist sie mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit kaputt, und zwar ohne jegliche von außen sichtbare Beschädigung.
Weitere Haushaltstipps unter ccc.de oder aber 0331 70 97 110. Ihr seid im Chaos Radio auf Fritz. Wir reden über Magnetkarten und sonstige Karten, auf denen Daten gespeichert sind. Murph hatte gerade den sehr netten Einwurf der Chipkarten in öffentlichen Verkehrsmitteln, was uns ein bisschen von den EC-Karten wegbringt und uns zeigt, es gibt da noch ein Universum außerhalb der Bankkarten, wo man ja als allererstes immer sehr besorgt ist. Murph, danke für deinen Anruf.
Ich
muss
nur eine Sache sagen, und zwar diese schöne Sache mit der Paycard, die du angesprochen hast, ist ja jetzt natürlich hirnrissig, wenn ein RFID-Chip drin ist und man da nicht drankommt.
Welche Karte? Das habe ich nicht verstanden.
Ja, diese Karten, die waren ja sowohl als Paycard gedacht, als auch hinterher zum Auslesen. Also als Busticket praktisch und hinterher noch gleich als Paycard-Funktion.
Meinst Geldkarte?
Ja, genau, Geldkarte.
Ja, ja, das ist so spezifiziert, das nennt sich dann multifunktionales ZKA-Chipkartenbetriebssystem, was man ganz viele Sachen machen kann. Und da ist schon seit mehr als 10 Jahren die Funktionalität drin, dass man da auch die Tickets gleich drauf tun kann. Also man kann Geld draufladen und daneben Tickets ablegen.
Aber das ist ja jetzt hirnrissig, wenn da manchmal nicht mal drankommt, wenn da keine Dual-Interface-Card mehr drin ist.
Du meinst nur kontaktlos? Mhm. So werden die sicherlich auch nicht hergestellt, wenn sie beide Funktionen haben, denn
so
Geldkarte...
gerade mein Ticket 2000.
Geldkarte über kontaktlos ist nicht spezifiziert. Das heißt, wenn eine Geldkarte drin ist, ist auf jeden Fall noch ein Kontaktinterface dran.
Mhm. Okay.
Okay.
Vielen Dank.
Danke, Murph. Tschüss. 0331 70 97 110. Von der Verbundkarte der Verkehrsbetriebe kommen wir jetzt zu einem, einem ganz beliebten, wunderbaren Thema von Hannes. Hallo Hannes, guten Abend.
Hi.
Du rufst an von wo?
Nähe Wittstock.
Nähe Wittstock, nördlich von Berlin. Da genau. soll es doch irgendwie viel gewittern heute. Hast du irgendwas gesehen schon?
Noch nicht, also es war ein bisschen dunkel, aber es ist ja immer so.
Ist bei uns auch, ist nicht schlimm, ist normal. Sie nennen es Wetter.
Ja. Oder Nacht.
Hannes, du kommst zum beliebten Thema Rabattkarten.
Genau.
Ah, ich liebe es.
Was hast du für eine in der Tasche?
Ich habe, als ich mich da mal kurzzeitig drüber informiert habe, dann doch ganz schnell die Finger von gelassen.
Sehr gut.
Ja, weil man ja damit im Prinzip ja nur den Leuten irgendwie Daten gibt. Aber mich würde vor allen Dingen interessieren, was da einmal drauf ist, inwieweit man irgendwie auf so eine Sache zugreifen kann. Also indem man quasi manipuliert und sagt, ja, ich bin gar nicht der und der, sondern ich bin jetzt der und der und habe in Wahrheit schon 10.000 Mal irgendwie Milch gekauft und so.
Und würde jetzt gerne meine Kaffeemaschine als Bonus abholen.
Genau, so, das
für
ist
den Milchkaffee.
Ja, ja. Es geht darum, irgendwie so ein bisschen Rauschen zu erzeugen und die zu ärgern.
Jo, genau die Idee hatten wir schon mal, beziehungsweise der Föbut in Bielefeld. Das ist also auch eine so Organisation, die uns sehr nahe steht und sich auch so mit Verbraucherthemen und Datenschutz und Privatsphäre beschäftigt. Die haben ziemlich viel schon über Payback berichtet und Rabattkarten, andere Rabattkarten. Gibt ja auch Happy Digits und weiß nicht was alles.
Wie sie alle heißen, die ganzen kleinen hässlichen Dinger.
Und die haben sich mal überlegt, okay, wenn ihr jetzt hier Kundenprofile macht, dann machen wir Folgendes. Wir lesen uns mal genau die Geschäftsbedingungen durch für diese Karte. Und da haben sie herausgefunden, dass man die Erstkarte ist quasi personalisiert. Da steht in Geschäftsbedingungen drin, dass also nur der Karteninhaber diese Karte benutzen darf. Aber man kann auch für weitere Personen eine Zweitkarte ausstellen lassen. Wir haben gesagt, prima, lassen wir uns eine Zweitkarte ausstellen. So, und da steht ja aber nicht drin, dass man die nur speziell für die eine Person benutzen darf, sondern steht drin, man kann sich für weitere Personen eine Zweitkarte ausstellen lassen. Es ging damals um eine Payback-Karte, war eine Magnetstreifenkarte. Wir haben ja gehört, kann man ganz einfach auslesen, kann man mit einem üblichen Lesegerät auch einfach wieder beschreiben oder Schreibgerät beschreiben. Und was sie gemacht haben, sie haben Plastikkarten mit Magnetstreifen drauf, haben sie bedrucken lassen, mit einem ähnlich aussehenden Logo wie das Payback-Logo. Nur, dass das halt irgendwie nicht die Payback-Card ist, sondern die Privacy-Card. Und was sie gemacht haben, ist einfach die Daten von der Karte, also das ist einfach nur so eine Mitgliedernummer. Es ist ja Payback, ist ja ein Verein, eine Firma. Ja, da ist also einfach tatsächlich nur diese Kartennummer drauf. Das ist irgendwie total unspannend. Das ist also einfach nur eine Datenbanknummer, wo dann intern die Daten gespeichert sind. Haben jedenfalls einfach 1000 Stück von diesen Karten hergestellt oder herstellen lassen und haben die verteilt. So jeder, der Bock hatte, irgendwie dem Föbut irgendwie Payback-Punkte zukommen zu lassen, ist dann beim Einkaufen einfach mit dieser Karte hin, hat die da vorgelegt, die ist irgendwie piep eingescannt worden und es ist ein wunderbar buntes Kaufprofil entstanden, sogenanntes Rauschen. Und der Payback konnte sich dann fürs Büro eine neue Kaffeemaschine. Allerdings hat dann Payback irgendwann von der Sache spitz bekommen, spätestens dann auch durch die Presse. Und dann gab es noch einen längeren Rechtsstreit über die Punkte, die da aufgefallen sind, angefallen sind. Aber die Idee ist tatsächlich, es war ganz lustig, es war auch ein ziemlich großer Spaß. Und die Leute haben sich dann wirklich bemüht, auch die absolut abstrusesten Sachen einkaufen zu gehen. Und auf jeden Fall war klar, dieses Profil, was da entstanden ist, war komplett für die Tonne.
Aber steht zum Beispiel, weil die Frage von Hannes ist ja, was steht auf so einer Karte drauf, steht auf dieser Karte, von welcher Firma auch immer, hat gestern 5 Liter Benzin, vorgestern 2 Kaugummis, letzte Woche eine Waschmaschine und vor 2 Wochen ein Düsenjet gekauft.
Also was steht da nicht drin? Nee, auf der Karte ist tatsächlich einfach nur so eine Kundennummer drauf und die ganzen Verknüpfungen werden dann intern gemacht.
Also da steht nicht drauf, dass du bei der Krankenkasse XY bist und ein Girokonto hast mit einem Dispo von so und so.
Das sind alles Sachen, die dann im System drin stehen.
Das heißt also, wenn man im Prinzip so eine Karten so zufallsgeneriert, also so eine Kundennummer wird da sicherlich nach irgendwelchen Regeln erstellt, irgendwie bauen würde und dann ganz viel, dann würde ja wahnsinnig viel Rauschen entstehen, oder? Also wenn man jetzt so zufallsgenerierte Kundennummern hat, dann entstehen ja tausende Profile, die überhaupt nichts sagen. Also man tauscht dann meinetwegen die Karten untereinander und
ja, aber dann kann es natürlich eigentlich auch sein, also dann kann die Karte einfach auch in Müll werfen, jetzt mal ganz einfach gesagt. Also das war halt mal so als PR-Gag war das ganz lustig, um mal irgendwie auf diese Datensammlung aufmerksam zu machen. Und natürlich auch, was ein großer Spaß war, war dann die gelegentliche Diskussion an der Kasse. So, das ist eine Payback-Karte, irgendwie sieht so komisch aus, weiß ich nicht so. Friede, nehmen wir die hier? Ziehen Sie mal einfach rüber, ist das schon okay, dann macht Piep und alles gut und alle waren glücklich. Es war einfach nochmal so eine ganz interessante, beziehungsweise, dass die Leute dann irgendwie so, ach, das ist eine Karte, ne, Privacy-Card und dann kann man auch ein bisschen da an der Kasse mal ins Gespräch kommen und mal so ein bisschen die Problematik erklären. Und den meisten von so den Kassenkräften, die da so am Supermarkt sitzen, für die war das natürlich so, oh, boah, wirklich? So, also es war schon mal nochmal ein ganz interessantes Erlebnis.
Also ist bei den Rabattkarten sozusagen das Sicherheitsrisiko nicht ganz so hoch wie jetzt bei einer Bankkarte zum Beispiel?
Nee, überhaupt nicht. Also weil ich glaube, die zumindest bei Payback ist es so, dass glaube ich auch so ein Barcode, ein Strichcode drauf ist, der also alternativ zu dem Magnetstreifen ist. Das heißt, also, da ist einfach die gleiche Nummer drin, nur als Barcode. Das heißt also, ich glaube, beim Supermarkt bei mir um die Ecke, da ist es auch so, da wird auch nicht der Magnetstreifen ausgelesen, sondern der Barcode wird rübergezogen, weil es einfach viel, viel schneller geht als diesen Magnetstreifen auszulesen.
Wenn man diese Magnetstreifen durchzieht, passiert ja immer mal, dass sie dann sagen, die Karte ist nicht lesbar, es geht irgendwie nicht, dann ist entweder der Magnetstreifen oder das Lesegerät kaputt. Ist nicht meine Karte schon manipuliert, muss ich mir Sorgen machen.
Nee, also der Magnetstreifen ist ziemlich anfällig. Also du wisst ja auch, eine Kassette, wenn die irgendwie zu lange im Auto vorne auf dem Armaturenbrett gelegen haben, irgendwie in der Sonne.
Das waren die, wo man auf der A- und B-Seite MP3s drauf hat, ne, die Kassetten. Hannes, ich hoffe, die Frage ist beantwortet damit.
Ja.
Doch, pass auf, so als letzte Amtshandlung kannst du noch sagen, wie spät es ist.
Du, ich bin Schüler, ich habe keine Ahnung, wie spät es ist.
Also, du wirst eine Uhr in deiner Nähe haben.
Nö.
Komm, geh mal gucken, du musst irgendwoher wissen, wie spät es ist. Wenn okay, du Schüler okay. bist, musst du ja morgen pünktlich aufstehen.
11 Uhr, sagt mein Bruder gerade.
Dankeschön. Genau. Tschüss, Hannes.
Fritz. Blue Moon.
Die 2 Sprechstunden.
Chaos Radio Nummer 135 hier mit dem Chaos Computer Club Henrik Frank. Mein Name ist Jakob Kranz. Wir haben noch eine Stunde Zeit unter 0331 70 97 110 miteinander zu reden. Es geht heute um Karten, die auf denen ein Magnetstreifen oder irgendeine Form von Datenspeichermedium drauf ist, wo ihr euch vielleicht schon mal gefragt habt, was steht da eigentlich drin? Und wenn ich diese Karte verliere, was weiß derjenige über mich, der das Ding auslesen kann? Soweit können wir klären. Wir hatten schon die Karte in der Mensa. Wir haben natürlich über Geldautomaten geredet. Murph hat angesprochen, die Karten, die RFID-Chips, die im Nahverkehr eingesetzt werden, bei der Bahn und in Bussen. Und eben gerade noch der Einwand von Hannes, wie ist das eigentlich mit Rabattkarten? Wenn ihr eine Frage habt, einfach durchklingeln. 0331 70 97 110.
Schamalama. Yeah.
She Took All the Money, Francis Black war das, im Chaos Radio auf Fritz 0331 70 97 110. Alex hat uns angerufen. Hallo Alex.
Ja, hallo.
Von wo
hallo.
Rufst du an?
Ich rufe aus Berlin an.
Aus Berlin. Aus Berlin. Ja, nee, cool, den Weg jetzt nicht machen. Du hast eine Frage zum Thema PIN auf der Bankkarte.
Frage, Schrägstrich, Feststellung. Ist vorhin gesagt worden, die PIN wäre auf die modernen Bankkarten nicht mehr drauf oder Maestro-Karten. Hat sich denn beim CCC jemand mal Gedanken gemacht, wie das Verfahren Chip Offline funktioniert?
Ja, also es ist nicht mehr im Magnetstreifen drauf, das war, denke ich, gemeint.
Ach, das war gemeint, genau. Aber das bedeutet doch, die PIN ist ja letztendlich auf dem Chip oder im Chip gespeichert.
Und ja, aber nicht eigentlich, unbedingt als PIN. Also zum einen hast du das Problem, dass der Chip dir nicht erlaubt, es auszulesen, was drauf gespeichert ist, sondern du musst da dann anfangen, irgendwie mit Säuren und Mininadeln und so weiter daran rumzustochern, um überhaupt was auslesen zu können. Und dann ist in der Regel nicht die PIN gespeichert, sondern so eine Art Prüfsumme da drauf. Also in dem einen Verfahren verschlüsselt man die PIN mit sich selber zum Beispiel.
Ja.
Oder die PIN wird mit einem kartenspezifischen Schlüssel verschlüsselt, der aber nicht auf der Karte gespeichert ist zum Beispiel.
So, der Mathe-Leistungskurs hat 2 Stunden Zeit, uns zu erklären und das mal darzulegen und dann an der Tafel auszurechnen.
Also es bedeutet, dass wenn einem jetzt eine Karte mit Chip in die Hände fällt, man eigentlich keine Möglichkeit hat, die PIN so auszulesen, dass man die Karte trotzdem verwenden kann.
So ist es im Prinzip gedacht.
Also vielleicht ein ganz kurzer Einwurf dazu. Es gab ja diese Sendung gestern Abend, wo auch so ein bisschen der Eindruck erweckt wurde, dass das aktuelle Sicherheitsproblem was mit dem Chip zu tun haben könnte. Da will ich vielleicht nochmal kurz erwähnen, dass also viele Fälle, die für die Recherche da auch vorgelegen haben, die also gar keinen Chip drauf hatten. Es ist also kein Problem, dass grundsätzlich dieser Chip irgendwie ein Anzeichen oder ja, weiß nicht, die Chance erhöhen könnte, dass da jetzt ein Sicherheitsproblem ist, dass jemand diese PIN erraten könnte oder so. Also bei den Fällen, die wir jetzt kennen, ist da kein Zusammenhang herzustellen.
Okay. Ja. Also gut, das wollte ich bloß nochmal nachhaken mit der PIN auf dem Chip, weil das vorhin so ein bisschen unklar war, dass die PIN halt nicht auf der Karte überhaupt drauf wäre.
Genau. Wobei, also vielleicht nochmal, also gut, dass du es auch nochmal anbringst. Es gibt auch 2 unterschiedliche Verfahren bei den EC oder bei diesem Offline-Prüfung, bei diesen EC-Karten mit Chip. Da ist eins, das sogenannte passive Verfahren, das ist auch vor, ich glaube, 2 Jahren ging das mal durch die Medien. Da haben also Leute auch geschafft, die Kommunikation zwischen Lesegerät und Chip mitzuschneiden und da auch die Authentifizierung des Gerätes, die eigentlich gemacht werden sollte, wieder sozusagen aufzunehmen und wieder einzuspielen und damit ein falsches Lesegerät vortäuschen und so Geschichten. Okay. Das sind Chips, die aber eigentlich theoretisch nicht im Einsatz sein sollten, die aber von einigen Banken doch aus Kostengründen verwendet worden sind. Ob das Ganze jetzt praxisrelevant ist, kann ich nicht beurteilen, weil der Aufwand ist schon relativ groß, das zu machen. Und wahrscheinlich sind also diese 90% klassischen Skimming-Fälle, wo also der Magnetstreifen abgefischt wird und die PIN irgendwie abgefilmt wird beim Eingeben, sind da wahrscheinlich eher ein größeres Problem. Und es war noch irgendwas, wollte ich noch zu PIN offline. Ja gut, also die Banken stellen übrigens deswegen nicht um, das ist deren Argumentation, also die könnten ja sagen, okay, jetzt 30 Jahre Magnetstreifen ist genug, wir stellen jetzt auf Chip um, weil das ist sicherer, weil das ist so, dass also das Lesegerät sich auch, also das Gerät, also wenn ich jetzt irgendwo einkaufen gehe und da meine Schuhe irgendwo im Laden bezahlen will mit EC-Karte, dann stecke ich in so ein sogenanntes POS, Point-of-Sale-Terminal rein. Und die Dinger sind eigentlich schon ziemlich sicher, die in Deutschland stehen. Andererseits weiß ich natürlich als Kunde gar nicht, ob das Gerät auch wirklich ein POS-Terminal ist oder irgendwie nicht nur ein umlackierter Taschenrechner, wo ich dann irgendwie meine PIN eintippe, Karte ist reingesteckt und zack, Daten sind weg. Das sind Fälle, die gibt's auch zu Tausenden passieren die, das ist ein ganz großes Missbrauchsproblem. Und deswegen könnte man sagen, okay, Chip darf überhaupt nur mit dem Lesegerät sprechen, wenn sich das Lesegerät ordentlich bei dem Chip identifiziert als ein echtes Lesegerät. Und da ist auch irgendwie auch so ein Hochsicherheitsmodul drin. Das ist auch echtes, ordentliches Stück Technik, was sich ja sofort selbst zerstört, wenn man das irgendwie anbohrt und so Geschichten. Da sind also dann diese geheimen Schlüssel drin, um mit der Karte zu kommunizieren. Also alles ziemlich komplex, aber an sich ist die Chip-Geschichte schon ganz gut, aber es ist natürlich wahnsinnig aufwendig. Und wenn man sagt, okay, wir wollen jetzt vom Magnetstreifen weg und wollen weltweit alle Geräte umstellen, ist es natürlich ein riesen Batzen Geld, den die Banken da investieren müssen. Und das müsste eigentlich auf einen Schlag passieren oder möglichst auf einen Schlag. Und bisher konnten sich die Banken da noch nicht irgendwie auf ein ordentliches Umstiegsszenario einigen. Und es ist nicht so, dass es ein Problem nur in Deutschland ist mit dem Magnetstreifen, sondern es ist weltweit ein Problem. Aber offensichtlich scheint der Leidensdruck noch nicht groß genug zu sein, weil die Gerichte, wenn dann Missbrauch passiert, leider immer noch für die Banken und gegen den Kunden entscheiden wird. Wenn jetzt die Gerichte sagen würden, ey, Banken, jetzt 30 Jahre Magnetstreifen, Schluss jetzt, Feierabend, macht Chip, und ihr müsst jetzt dem Kunden Geld erstatten, dann würden die Banken sich jetzt wahrscheinlich ein bisschen schneller überlegen.
Ja gut, aber es ist ja auch so ein bisschen auch so ein deutsches Problem. Also wenn man jetzt zum Beispiel mal guckt, in Frankreich oder Großbritannien werden ja Kreditkarten beispielsweise grundsätzlich nur noch mit Chip ausgegeben. In Frankreich ist es zum Beispiel so, dass man sogar bei der Kreditkarte, bei einer inländischen französischen Karte den PIN eingeben muss, um mit der Karte zu bezahlen. Also ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass es auch so ein bisschen daran liegt, dass die Deutschen sich so ein bisschen gemütlich gemacht haben.
Ja, total, auf jeden Fall. Also die sagen halt immer, naja, wir müssen die deutschen Karten, die müssen ja auch irgendwie Magnetstreifen haben, weil die Leute wollen ja auch im Ausland. Aber dann könnte man sagen, okay, wenn ich als normaler Bürger irgendwie, ich brauche nicht ins Ausland, so, ich bin halt in Deutschland und ich will einfach für Deutschland eine sichere Karte haben, dann wäre das auch durchaus machbar. Wenn ich sage, okay, ich weiß, ich will jetzt im Ausland auch, dann hole ich mir eine Extrakarte, wo ein Magnetstreifen ist. Da gelten dann irgendwie, die kann dann auch nicht in Deutschland benutzt werden und so Geschichten. Das wäre schon alles denkbar. Das ist natürlich ein bisschen mehr Aufwand, kostet ein bisschen mehr Geld, aber offensichtlich scheint der Leidensdruck bei den Banken noch nicht groß genug zu sein.
Mhm. Und dann wollte ich noch einen Tipp geben, weil vorhin gesagt worden ist, eine Maestro-Karte oder beziehungsweise EC-Karte, was ich gesagt habe, also die Dinge heißen jetzt inzwischen Maestro-Karte, nicht mehr EC-Karte.
Ja, aber das ist so, und unter uns ist das quasi dasselbe, oder?
Ja, genau, ja, ja, klar, aber die Dinge heißen halt. Nee, aber was ich irgendwie sagen wollte, der Tipp ist eigentlich der, weil vorhin gesagt worden ist, man könnte die nicht ohne PIN bestellen. Das stimmt nicht ganz. Also ich weiß zumindest von den ost- und norddeutschen Sparkassen, die am selben Rechenzentrum dranhängen, dass sie dort technisch die Möglichkeit haben, die Karte ohne PIN zu bestellen. Das Problem ist nur, dass die meisten Leute, die meisten Berater in den Filialen nicht wissen, dass es geht, aber es geht.
Wir glauben, wir waren nicht bei den Maestro-Karten, sondern waren bei Kreditkarten.
Genau, aber das ist ein Punkt. Man kann das natürlich auch machen, kann sagen, zur Bank gehen, hier ist der Briefumschlag irgendwie, bitte bestätigen Sie mir, dass Sie den unversehrt empfangen haben, und dann bin ich natürlich auch raus aus der Sache.
Ja. Genau. Gut, Alex, danke dir.
Alles klar, gerne.
Schönen Abend, tschüss. Mir fällt jetzt siegendheiß ein, dass es 10 nach 11 ist und wir haben noch nicht ein einziges Mal deinen mit unglaublich technischem Aufwand hergestellten Sound des Kartenlesegerätes gehört. Also bitte lauschen Sie jetzt. Ah, super. Genau. Der nächste am Telefon ist Mike. Hallo Mike.
Hallo.
Grüß dich. Was ist deine Frage?
Ja, ich habe Probleme mit meiner EC-Karte. Und zwar, also wird die nicht richtig ausgelesen. Also ich habe das jetzt immer erlebt bei so einem Druckgerät. Hat die nicht gelesen. Und dann bin ich zu so einem Automaten, Bankautomaten gegangen. Der, ach, hat
du meinst so ein Kontoausdrucksdrucker?
Ja, genau. Naja, Der hat die nicht gelesen. Dann bin ich zu so einem Automaten gegangen, also der Bargeld ausgeben hat. Und der hat die wieder gelesen. Und da war heute so ein mobiler Lieferdienst und der wollte meine EC-Karte auch lesen und da hat er die wieder nicht auslesen können.
Da musst du einfach mal zur Bank gehen, hast du dich vielleicht irgendwie ein bisschen draufgesetzt oder mal bist du ein bisschen nah an die große Lautsprecherbox gekommen bei der Party oder so.
Das passiert einfach. Beim Bezahlen
an. Also äußerlich ist das alles.
Nee, Magnetstreifen siehst du nicht. Siehst ja bei einer Kassette auch nicht, ob da was drauf ist oder nicht. Ja.
Beim Bezahlen also, irgendwie dicht neben dem.
Also zur Bank gehen und dann nochmal umtauschen.
Ja, kriegst du neue.
Und also was muss man eigentlich genau achten? Was darf nicht passieren? Also neben.
Alles, was starke Magnetfelder erzeugen.
Also Radio, ja. Radio, also.
Meistens nicht, aber Lautsprecherboxen, große.
Fernseher, also Röhrenfernseher.
Auch alte Fernseher im Kaufhaus, die Diebstahlsicherungsabmachgeräte. Genau.
Das sollte man übrigens, das macht schon einen Grund, hat schon einen Grund. Da steht immer hier keine Kreditkarten und EC-Karten drauflegen. Das ist schon ernst gemeint. Das sollte denn nicht tun.
Sonst machst du plupp und da ist nichts mehr drauf.
Genau.
So wie wahrscheinlich bei dir jetzt passiert. Bist du irgendwo an einem Magneten vorbeigelaufen? Und
oder die hat mal in der Sonne gelegen, was auch immer. Also das passiert schon mal.
Alles klar.
Ja, alles klar, viel Glück.
Okay, gut.
Tschüss, Mike. 0331 70 97 110, Chaos Radio auf Fritz. Wir reden über Plastikkarten, auf denen Daten gespeichert werden. Wenn ihr mal wissen wolltet, was steht da eigentlich drauf, ruft uns an. Der nächste ist Tom. Hallo.
Hallo.
Von wo rufst du an?
Aus Berlin-Hunschenhausen.
Aus Hunschenhausen.
Ja. Und meine Frage ist, ich hatte mal vor nicht allzu langer Zeit einen Fernsehbericht gesehen, da hatten sie Berichte über manipulierte Lesegeräte in Tankstellen, Supermärkten und so weiter, wo dann praktisch, während man halt seinen Einkauf dann bezahlt hat, dass alles mitgelesen wurde und dann per E-Mail dann an irgendwelche Adressen im Ausland verschickt wurde und dann, was vorhin schon gesagt wurde, dann im Ausland mit solchen Rohlingen dann halt abgehoben wurde. Mhm. Kann man sich da irgendwie vor schützen?
Nee, kannst du nicht. Und das ist auch noch ein Grund mehr, warum dieser Magnetstreifen endlich sterben muss, dieses System. Weil du einfach als Kunde nicht weißt, wo du deine Karte reinsteckst und wo du deine PIN eingibst. Also kann einfach auch sein, dass ein Geldautomat, da gab es auch schon Fälle, dass die Leute einfach einen komplett falschen Geldautomat hingestellt haben. Dann kam halt irgendwie raus, irgendwie 50 Euro, sorry, mehr haben wir gerade nicht oder so. Und eine Minute später wurden dann 1.000 Euro von dem Konto abgehoben. Also du kannst einfach nichts trauen, keinen Geräten trauen, wo du deine Karte reinsteckst. Das ist natürlich ein großes Dilemma. Ich meine, natürlich macht man sich, macht das auch. Aber es gibt keinerlei Möglichkeiten festzustellen, was da in diesem Gerät passiert mit deinen Daten. Das ist, ja.
Also dann jetzt nur noch mit Unterschrift bezahlen.
Das wäre eigentlich der sicherere Weg, ja.
Aber nur mit Papierunterschrift, nicht mit solchen Unterschriftenpads.
Ja, genau.
Das ist, wobei da, glaube ich, die Beweiskraft auch nur so Mittel ist.
Das ja, ja, na, der Nachteil wobei, das, ist vor ja, allen ja. Dingen, dass wenn sie das richtig aufzeichnen, so dass du den Winkel und den Andruck, Anpressdruck des Stiftes speicherst, dann kann im Prinzip jemand, der die Daten speichert, anschließend sich hinsetzen und basierend auf diesen Daten versuchen, genau den gleichen Winkel und Anpressdruck nachzumachen und kann anschließend eine Papierunterschrift perfekt nachmachen, wo dann auch kein Experte mehr bezeugen kann, dass es nicht deine Unterschrift war.
Richtig. Wobei andererseits die Unterschriften, ich glaube, die werden nicht, es gibt kein System, die prüfen, oder? Also in der Regel kann man da mit drei Kreuzen unterschreiben.
Geprüft auch, werden sie nicht, aber es gab wohl mal Bestrebungen, das als biometrisches Merkmal einzuführen.
Also wie du persönlich den Stift hältst und welche Schrift
genau.
Du benutzt. Ja, wobei es gibt ja mittlerweile in Deutschland schon mehrere große Ketten, bei denen man, wenn du eine EC-Zahlung machst, also eine bargeldlose Zahlung, schon das von Henrik angesprochene Terminal hast, wo du so ein Bildschirm hast, auf dem man dann unterschreiben muss. Wo du nicht mehr auf dem Papier unterschreibst.
Kannst mit Mickey Mouse unterschreiben.
Und dann sagt ihr, nee, dann sagt ihr das Ding, die Unterschrift stimmt nicht, bitte machen Sie es nochmal.
Nee.
Aha.
Nee, glaube ich nicht.
Let's try.
Aber also, wenn es jemand hat oder nochmal erklären kann, oder also sagt mir, wo so ein Ding steht, ich probiere es aus, aber ich
bei kann Packstationen habe ich schon probiert, das ist halt das, bitte unterschreiben Sie mit dem Finger auf dem Bildschirm, da habe ich schon mal kleine Bildchen gemalt. So ein Häuschen und eine Sonne, aber... Ich meine, wenn das Ding mich auffordert, auf dem Bildschirm zu malen.
Also diese Unterschriftsprüfung, die funktioniert. Also ihr kennt es ja auch, wenn ihr irgendwie ein Paket bekommt von DHL oder UPS oder sowas, die halten euch so ein Ding hin und da machst du halt irgendwie was auch immer, kritzelt. Also das kann eh kein Mensch lesen und auch nichts vergleichen oder so. Das ist eher so eine Proforma-Geschichte. Und aber beim Bezahlen, glaube ich nicht. Also das, guck mal kurz Henrik hier an, aber also würde mich sehr wundern. Wenn
wir nehmen das mal als nächstes Projekt auf. Wir probieren das mal aus und halten euch da auf dem Laufenden. Danke, Tom.
Okay.
Tschüss. Warte mal, jetzt haben wir Johannes am Telefon. Hallo Johannes. Nee, wobei, Christian wartet länger. Johannes, bleib geduldig. Ich bin ja ein fairer Mensch. Hallo Christian.
Hallo.
Du rufst an aus Berlin.
Ja.
Sag mir deine Vorwahl.
Genau.
Mehr weiß ich über dich aber nicht, deswegen musst du deine Frage stellen.
Ja, also ich habe auch eine Mensa-Karte und zwar vom Studentenwerk Berlin, irgend so ein Ding. Und also erstmal hat mich interessiert, als eingeführt wurde, dass man nur noch mit dieser Mensa-Karte sich sein Essen kaufen darf, was da drauf gespeichert wird oder ob da ist halt ein Geldbetrag drauf, ob der im System gespeichert wird oder auf der Karte oder was. Oder
ob die Karte speichert, dass du kein Spinat essen magst.
Ja, zum Beispiel. Und ich habe es einfach nicht rausgekriegt. Also ich habe mehrere E-Mails ans Studentenwerk geschrieben und habe da auf den Seiten und so geguckt, aber ich habe nichts rausgekriegt. Also ich habe keine Ahnung, was da wo gespeichert wird.
Entschuldigung, habe ich gerade nicht mitgekriegt. Kontaktlos?
Ja, kontaktlos.
Dann ist das mit sehr großer Wahrscheinlichkeit MyFair Classic. Das setzen im Wesentlichen alle deutschen Universitäten ein, die solche Karten einführen. Also ist alles sehr beliebt. Und das ist ein Verfahren, wie ich schon erwähnte, was auf Security by Obscurity basierte. Wir haben das Verschlüsselungsverfahren vor einiger Zeit reverse-engineert durch Reingucken in die Karten. Ja. Verschlüsselungsverfahren ist bekannt und in absehbarer Zeit werden wir auch vorführen können, dass man einfach Karten lesen kann. Und bei diesen Karten, die sind extra entwickelt worden als solche Geldbörsenkarten für genau diese Anwendung in Mensen zum Beispiel. Die haben also eine spezielle Funktion, also sie haben mehrere Sektoren, die haben eine spezielle Funktion, dass du einen Block in so einem Sektor als Börse definieren kannst, also dass da ein Geldbetrag drauf ist. Und
der wird direkt drauf gespeichert.
Der wird dann direkt drauf gespeichert und du kannst dann definieren, dass das Erhöhen des Betrags und das Erniedrigen des Betrags unterschiedlich gehandhabt werden, mit verschiedenen Schlüsseln zum Beispiel. Aber was Sie im Wesentlichen bei allen diesen Systemen noch zusätzlich dazu haben, dass Sie den Geldbetrag auf der Karte speichern, ist ein Schattenkonto im Hintergrund, um dann zum Beispiel, wenn du die Karte verloren hast, dir den Betrag wiederherstellen zu können. Also bei unserer hier in Berlin ist es so, dass du da richtig Informationsblättchen dazu kriegst, dass du dir die Nummer, die auf der Karte draufstehst, irgendwo noch notieren sollst, sodass, wenn du die Karte verlierst, gehst du mit der Nummer einfach zum Studentenwerk. Sie überweisen dir den Betrag entweder auf eine neue Karte oder geben ihn dir so oder was auch immer und sperren deine alte Karte.
Ah ja, okay, das wusste ich gar nicht zum Beispiel. Also darüber haben die mich nicht informiert.
Oh, was ist denn mit dem Informationsblättchen, was Henry gerade erwähnt hat?
Hast du nicht gekriegt? Als es eingeführt wurde, lagen überall Blättchen raus und das wissen die auch an den Kassen alle. Und es hängen auch, sie haben relativ viel Werbung dazu gemacht und es steht auch alles auf der Webseite drauf.
Also wo war das? An welcher Uni?
Hier Berlin Studentenwerk, also alle Uni.
Ach so, aber ja, okay, bei mir an der Uni.
Welche Uni ist denn das?
An der TFH, also ja, Technische Fachhochschule. Da habe ich so ein Infoblatt nie gefunden. Ich wurde nur irgendwann mal unfreundlich darauf hingewiesen, hier geht jetzt nicht mehr mit Bargeld. Dann musste ich halt mir irgendwie für 1,60 € Pfand so eine Karte ausstellen lassen.
Oh, Sie haben es erhöht.
Es
waren mal 1,55 €, ja.
Ja, das weiß ich nicht mehr. Vielleicht waren es auch 1,55 €. Und musste da halt irgendeinen Betrag drauf zahlen.
Na Christian, also, das ist doch die beste Möglichkeit, mal deinen lokalen Studentenwerkvertreter anzurufen und zu sagen, Kollege, wir haben keine Informationsblättchen, kümmere dich mal.
Genau. Also es steht auf der Webseite, aber eigentlich sollten auch überall Informationen ausliegen oder sie haben Plakate aufgehängt mit der Werbung für das neue System.
Mhm. Ja, okay, das ist mir noch nirgendwo aufgefallen.
Die sind lila.
Ja, so wie die Karte wahrscheinlich.
Vielleicht hört ja auch jemand vom Studentenwerk Berlin zu, hat dieses Manko erkannt und wird sich darum kümmern, dass diese Lücke sofort abgestellt wird. Die TFH in Berlin hat keine Informationen über die Geldkarte, die an die Studenten ausgegeben werden. Vielleicht könnt ihr das bitte ändern. Vielen Dank.
Ja, also zu der Karte muss ich noch sagen, ich finde es irgendwie extrem unpraktisch. Also vielleicht spart man damit an der Kasse ein paar Sekunden, weil man nicht nach seinem Kleingeld suchen muss. Aber irgendwie ist es blöde, ich kann die Karte ja nur da benutzen und ich habe immer auch Geld in der Tasche, weil ich muss ja zwischendurch auch irgendwo anders Sachen einkaufen. Und wenn ich jetzt auf dieser Karte irgendwie nur noch 50 Cent drauf habe und mir aber einen Kakao für 80 Cent kaufen will und jetzt noch 40 Cent in der Tasche habe, dann funktioniert es nicht, weil diese Automaten, wo ich die Karte aufladen kann, die nehmen nur 50 Cent Stücke als kleinstes Geld.
Ja, diese Karten sind sehr unpraktisch, das haben wir auch festgestellt. Also früher ging es zumindest bei uns in Adlershof an der Universität noch so, dass du an den Karten mit Geld oder mit Karte und wenn du nicht genug auf der Karte drauf hattest, haben sie es dir schnell auf die Karte drauf gebucht. Das haben sie dann aber zum Anfang dieses oder des letzten Semesters auch abgeschafft. Zum Beispiel, ich lade immer 5 € auf meine Karte auf, ich habe aber nur einen 10-Euro-Schein. Das Verfahren ist dann so, dass ich zur Kasse gehe, sage, ich möchte gerne 5 € aufladen, dann sagen sie mir, nee, ich kann hier nicht aufladen, sondern geben mir für meinen 10-Euro-Schein 2 Fünfer. Mit einem der Fünfer gehe ich dann zum Automaten zurück, lade den Fünfer auf die Karte auf und gehe dann zur Kasse zurück, bezahle, was ich bezahlen wollte.
Ach, deswegen dauert Studieren so lange. Alles klar. Danke, Christian.
Ja, ich wollte dazu noch eine Frage stellen. Also irgendwie beunruhigt mich das ja schon, dass ich halt den Betrag von der Karte abgebucht kriege, ohne dass ich irgendwo okay sage. Also die Frauen da an der Kasse sagen immer recht unfreundlich, so jetzt Karte rauflegen hier. Und ich war noch nicht mal, also ich habe es noch nicht mal geschafft zu identifizieren, wo da jetzt auf dem Display der Betrag steht, der jetzt abgebucht wird.
Direkt beim Kartenauflegen.
Was? Ja.
Ja, das Kartenterminal hat so ein kleines Display drin, da steht.
Ja, genau, aber also ich brauche halt immer irgendwie eine Sekunde, um zu sehen, welcher Betrag jetzt da steht und ich möchte halt sehen, was ich bezahle, wenn ich bezahle.
Na, das kannst du gleich reklamieren. Also das ist mir auch schon ein paar Mal passiert, dass irgendwie neue Kassiererin hat es falsch eingegeben, wenn du es dann sofort sagst, die können tatsächlich noch Geld zurückbuchen.
Ja, okay. Nein, also mir geht es einfach darum, dass ich eine Sekunde brauche. Ich werde aber von denen oft angeflaumt, dass ich halt zu langsam reagiere.
Naja, dann kann aber deine Karte ja in dem Fall nicht dafür. Das ist ja eher ein Kommunikationsproblem zwischen dir und deiner Kassiererin.
Die Mentalität, die dahinter steckt, stört mich ein bisschen. Also eigentlich wollen die von mir, dass ich sofort, wenn ich an die Kasse komme, meine Karte da auf dieses Lesegerät rauflege und die einfach den Betrag abbuchen können. Und das ganze Verfahren geht so schnell, also dass ich eine Sekunde Zeit habe, um zu checken, welcher Betrag wurde denn jetzt abgebucht. Okay, ich kann hinterher zum Lesegerät gehen, aber das...
Da war bestimmt Roland Berger oder so ein Kandidat am Spiel, die gesagt haben, das kriegen wir noch 3 Sekunden kürzer hin.
Aber du hast natürlich recht, ohne Authentisierung ist oder ohne irgendwelche Bestätigung des Karteninhabers ist bei diesen Karten tatsächlich sehr böse, denn man kann zum Beispiel so eine Art Wurmloch bauen. Also man baut eine Kartenfälschung, etwas, was so tut, als wäre es eine Karte und ein Lesegerät, verbindet die miteinander entweder über ein längeres Kabel oder über eine Funkverbindung und hat dann 2 Leute. Einer stellt sich an die Kasse, bezahlt mit der falschen Karte und einer stellt sich mit dem falschen Lesegerät neben eine echte Karte, zum Beispiel neben deine, weil er hinter dir in der Schlange steht. Mhm. Und die Karte wird dann quasi, die falsche Karte tut dann so, als wäre es deine. Ja. Auch wenn sie nichts über deine Karte weiß, sie leitet einfach alles, was das echte Lesegerät mit der falschen Karte sagt, leitet das falsche Lesegerät an die echte Karte weiter und die Antworten wieder zurück.
Dosentelefon 2.0.
Genau. Das nennt man dann einfach Wurmloch zum Beispiel nach dieser Analogie. Und damit kannst du dann im Prinzip bei allen kontaktlosen Karten, alle kontaktlosen Karten haben genau dieses Problem, vor allen Dingen, wenn sie halt die Abbuchung machen, ohne dass du noch eine PIN eingeben musst oder so.
Ja.
Dass du im Prinzip, wenn jemand sich an dich ranschleichen kann und ein falsches Lesegerät an dich ranhalten kann, wenn du zumindest so lange, wie er in deiner Nähe ist, mit der Karte bezahlen.
Also er kann praktisch, wenn er vor mir in der Schlange steht, praktisch mit meiner Karte bezahlen, obwohl weil er die sozusagen verlängert mit einem Lesegerät, was
genau hinter darum geht, die Funkkarte zu verlängern.
Okay, ja, das hört sich böse an.
Christian, sei wachsam, weil wir haben jetzt noch ein paar Leute. Ja, okay. Sei wachsam, also deine Frage, pass auf deine Frage.
Für einen Bestätigungsknopf auf den Dingern, der erst die Antenne aktiviert.
Genau, das ist eine ganz, ganz großartige Idee bei RFID, das unterstützen wir auch voll und ganz. Wäre eigentlich auch technisch nicht so aufwendig. Und es würde diese ganzen Privatsphäre-Geschichten wahnsinnig erleichtern, wenn man einfach so einen kleinen Taster hätte auf der Karte, sagen wir, jetzt darfst du funken.
Ja, genau.
Ja.
Okay,
mal gucken, ob das wird. Christian, bleib wachsam, sei lieb zu den Frauen in der Kantine.
Ja.
Tschüss. Der nächste am Telefon ist Johannes. Hallo Johannes.
Ja, hallo.
Grüß dich.
Ich wollte ja eigentlich ursprünglich was zu dem Thema Führerscheine sagen, aber weil ihr jetzt gerade bei dem Thema Studentenkarten seid, von den Studentenwerken, ist nämlich gerade, ich habe heute im Internet gelesen, und zwar ich studiere in Magdeburg an der Uni, und da ist nämlich, denen ist ein Datenleck irgendwie passiert, da haben die diese gesamten Daten von den Studenten, also jetzt die gesamten Stammdaten und sowas, haben die online gestellt auf irgendeinen Server, und die waren halt öffentlich also
2 Wochen lang.
2 Wochen lang, genau. Die waren öffentlich zugänglich. Und dabei fällt mir nämlich gerade auf, dass auf unserem Studentenausweis ist es ja so, dass ich mit diesem Studentenausweis sowohl in die Bibliothek gehen kann, als auch mich da in diesen über online einloggen kann über diese Nummer, die ich da drin habe, beziehungsweise auch, also dass im Grunde meine gesamten Daten, die ich in der Universität da irgendwo gespeichert habe, da online waren. Aber das nur so ganz nebenbei. Aber eigentlich wollte ich ja auf den Führerschein hinaus, und zwar ist es, meine Frage ist nämlich, wenn ich meinen Führerschein habe, da ist ja auch irgendwie, dann muss ja mein Alter muss ja auf dem Führerschein irgendwie gespeichert sein, beziehungsweise auch ich weiß nicht, ob da meine Name und meine gesamten Stammdaten gespeichert sind, wenn ich die dann in diesen Zigarettenautomaten reinstecke, um mir dann Zigaretten zu kaufen, wird es dann gespeichert oder wie funktioniert das dann genau?
Auf jeden Fall machen Sie einen Vermerk in deinen Führerschein, dass Rauchen ungesund ist.
Ach so, ja.
Der Führerschein ist gar nicht elektronisch, ne?
Nee, der Führerschein ist nicht elektronisch. Da ist bloß unten die maschinenlesbare Zone drauf zurzeit.
Genau, maschinenlesbare Zone kennt ihr auch vom Personalausweis. Das sind so 2 Zeilen, mehr oder weniger kryptische, eigentlich nicht kryptische, sondern lesbare Zeichen, aber sehen halt so ein bisschen in so einer besonderen Schrift. Das ist eine sehr einfache, maschinenlesbare, deswegen heißt die Machine-Readable Zone, maschinenlesbare Zone. Ist auch wichtig bei den neuen Reisepässen. Da wird ein spezieller Code raus erzeugt, mit dem man dann mit dem Chip sprechen kann, also das Lesegerät dann mit dem Chip sprechen kann. Und bei den Zigarettenautomaten ist es so, wir haben da vorhin auch schon mal drüber gesprochen, hier bei uns intern, wir sind irgendwie alle Nichtraucher, deswegen sind wir da nicht so firm drin. Aber man kann, glaube ich, auch einen Personalausweis da reinstecken, der wird dann irgendwie auch eingelesen.
Bei manchen Geräten.
Bei manchen Geräten, ja.
So, keine Ahnung.
Ja, da ist halt größer, genau. Deswegen geht das nicht bei allen.
Genau, und da ist dann quasi wie so ein kleiner Scanner drin, der irgendwie die Schrift einscannt, die da drauf ist. Und dann gibt's irgendwie kann man auch so ein Prüfsummenverfahren machen, wo man also quasi so eine Quersumme, Prüfsumme erzeugt. Da gibt's übrigens, möchte ich mal darauf hinweisen, es gibt eine ganz gute Webseite für, wo das Ganze gesammelt ist. Die heißt www.prüfziffernberechnung.de. Da habe ich auch noch gerade was über Payback gefunden. Könnt ihr aber auch selbst klicken, wollte ich gerade noch kurz noch erwähnen, weil die Frage vorher aufkam bei Payback. Da ist es genau erklärt, was auf der Karte drauf ist. Also da ist irgendwie so eine Kennung für den Laden, quasi wo man die bekommen hat, wer einen geworben hat, und eine Kundennummer und noch so ein Präfix und eine Prüfziffer. Mehr ist da nicht drauf. Das ist da, gibt's so bei Prüfziffernberechnung, die haben da eine ganz gute Sammlung von diesen ganzen Sachen, und das ist eigentlich auch oftmals die erste Anlaufstelle, wenn ich jetzt irgendwie einen obskuren Code habe irgendwo und ich mal wissen will, was steht da eigentlich drin. Also zum Beispiel Reisepass, was ist denn in diesen Zeilen und encodiert?
Aber zurück zur Frage von Johannes, speichert der Zigarettenautomat jetzt, dass Johannes bei Ihnen Zigaretten gekauft hat, und zwar an dem und dem Tag, und außerdem seit so und so lange seinen Führerschein hat?
Können, tut sie das natürlich. Ich glaube, wir müssen einfach mal darauf vertrauen, dass sie das nicht tun.
Oder dass es ihnen zu aufwendig ist, das zu tun, weil da muss man einen Speicher reintun, muss den auslesen, auswerten und so weiter. Sie haben selber schon genug damit zu tun, Zigaretten zu verkaufen.
Es hätte ja sein können, dass sie das dann speichern und dann nachher irgendwie, was weiß ich, meine, in 20 Jahren, wenn ich dann mal, ich vielleicht noch irgendeine Krankheit habe, dass dann von der Krankenkasse gesagt wird, ja, sie rauchen ja aber schon seit dem und dem Zeitpunkt, und sie haben an dem und dem Zeitpunkt Zigaretten gekauft, und deswegen, weiß ich nicht.
Ja, aber im Zweifelsfall, wenn du Zigaretten kaufst,
hab ich dir mal für meinen kleinen Bruder geholt.
Ja, für irgendjemand mitbringst, ist ja was anderes, aber solltest du in 20 Jahren krank werden, weil du geraucht hast, dann wird dein Arzt auch sehen, dass du seit 20 Jahren rauchst. Ja, da brauchst du keine Auswertung aus dem Automaten.
Das ist durchaus interessant, das kann ja auch genauso auf die Fertigpizza im Supermarkt auf der Payback-Karte zutreffen. Das sind alles so Fragen, die natürlich immer so das Horrorszenario sind bei diesen ganzen Kundenkarten, Identifikationsgeschichten. Bei der Geldkarte, wie gesagt, wir vertrauen mal darauf, dass das nicht passiert.
Okay.
Was lernen wir, Johannes? Fertigpizzen nicht rauchen.
Ja, okay.
Schönen Gruß nach Magdeburg.
Ja, danke schön.
Tschüss. Chaos Radio auf Fritz Nummer 135. Wir reden über Plastikkarten, die ihr mit euch rumführt, auf denen Magnetstreifen oder Chips oder RFID-Chips oder sonst was drauf ist, auf denen Daten gespeichert sind, und wo ihr euch vielleicht fragt, was steht da eigentlich drauf? Würde ich immer schon mal gerne wissen. Die Jungs vom CCC können euch da helfen.
Genau, und ich wollte eigentlich nochmal kurz anmerken, dass ihr uns auch per E-Mail erreichen könnt auf chaosradio, per chaosradio@ccc.de. Und ich möchte außerdem noch auf unseren Ableger sozusagen, Chaos Radio Express, hinweisen, immer mal wieder, wo unsere ganzen oder wo einige unserer Themen und auch viele mehr in aller Tiefe besprochen werden. Das Chaos Radio Express macht der Tim hauptsächlich. Das ist nur ein klassischer Podcast, kommt also nicht im Radio, und ist also die Möglichkeit mal, wenn ihr bei Themen mal ein bisschen länger hinhören wollt, die sind so meist eine Stunde oder auch mal zwei, wenn man ins Plaudern kommt. Und da sind so die ganzen Sachen, die wir hier eigentlich nur anschneiden können, werden da denn mal in aller Tiefe besprochen.
Wir werden nach den Nachrichten noch aufs Thema Packstation eingehen, auch eine Karte, die wir noch nicht hatten, und natürlich auch Schließsysteme, wie man da so rein und rauskommt. Martin und Manuel wollen was dazu sagen. Jungs, habt ein bisschen Geduld, wir machen Nachrichten, danach seid ihr dran.
Fritz präsentiert eine der besten Livebands dieses Planeten.
Und Berlins.
Und das Abschlusskonzert ihrer Europa-Tournee.
In Berlin.
Fritz präsentiert die Beatsteaks. Live in der Wohlheide Berlin.
Karten gibt's überall, wo es Karten gibt.
Und Zusatzkonzerte? Auf keinen Fall.
Dafür aber mehr Infos.
Fritzi. So let me in,
we'll Freitag, 29. August. Die Beatsteaks. Live in der Wohlheide Berlin.
Präsentiert von
Fritz.
Und das hört man.
23:32. Oh.
Fritz Info.
Nachrichten.
Mit Liane Groß.
CSU-Chef Erwin Huber unterstützt die Forderung der Milchbauern nach einem höheren Milchpreis. Er halte einen Milchpreis von mehr als 40 Cent für angemessen, sagte er dem Münchner Merkur. Der Bundesverband Deutscher Milchviehhalter fordert einen Basispreis von 42 Cent pro Liter, da der Preis für Milch in den letzten Monaten stark gesunken ist. Fast alle Mitglieder des Verbands protestieren nun und haben ihre Milchlieferungen eingestellt. Engpässe in Supermärkten soll es noch nicht geben. Vertreter aus über 100 Ländern haben sich bei einer Konferenz in Dublin auf ein Verbot von Streubomben geeinigt. Die tödlichen Waffen öffnen sich in der Luft und können viele kleine Sprengsätze über ein weites Gebiet verteilen. Da diese oftmals nicht sofort detonieren, bleiben sie als Landminen liegen. Die weltweit wichtigsten Produzenten und Anwender von Streubomben, die USA, Israel, China, Russland, Indien und Pakistan, nahmen an der Konferenz allerdings nicht teil. Deutschland will mehr Geld für den Erhalt der tropischen Regenwälder ausgeben. Auf der UNO-Konferenz zum Schutz der Artenvielfalt in Bonn kündigte Bundeskanzlerin Merkel an, die Bundesrepublik werde von 2013 an jährlich eine 500 Millionen Euro bereitstellen, um das Abholzen der Wälder zu stoppen. Auch andere Industrieländer sollen sich dadurch ermutigt fühlen, sich für den Regenwald in den Entwicklungsländern einzusetzen. Neapel hat sich nach 240 Jahren als Monarchie zur Republik erklärt. Den Beschluss dazu fällte die verfassungsgebende Versammlung im künftigen Parlament. Im künftigen Parlament werden die Maoisten die stärkste Fraktion und somit vermutlich auch den Regierungschef stellen. Sie hatten die Monarchie mit Waffengewalt bekämpft. In dem Konflikt sind in den vergangenen 10 Jahren mehr als 13.000 Menschen getötet worden.
Wetter.
Mit den aktuellen Temperaturen: Angermünde 13 Grad, Frankfurt 17, Potsdam, Cottbus, Neuruppin und Wittenberge 18 Grad und in Berlin um die 18 Grad. Heute Nacht gibt es nur wenig Wolken, es bleibt meist trocken, vereinzelte Schauer gibt es nur in Richtung Fläming und Dosse und die Temperaturen gehen runter auf 14 bis 10 Grad. Morgen wird es dann wieder schön sonnig, aber mit ein paar Wolken und regnen soll es dabei nicht. Die Temperaturen steigen auf maximal 25 bis 29 Grad.
Verkehr.
A13 Berlin Richtung Dresden. Zwischen Dreieck Spreewald und Großräschen fährt ein Schwertransport. Überholen ist hier nicht möglich.
Nachrichten, Wetter, Verkehr mit Liane Gruß. Vielen Dank.
Fritz ist eine Produktion des RBB.
Und bei einem Radio 91,9? Dann Fritz rund um Belzig. Blue Moon.
Zwei Sprechstunden.
I'm
Also singt sie nochmal. I'm good, I'm gone. Junge Frau kommt aus Schweden, heißt Lückeli. Das war der Black Kids Remix. Und die komplette Playliste der Sendung gibt's natürlich auf fritz.de. Seit dem Chaos Radio Teil 135 auf Fritz mit dem Chaos Computer Club. Henrik und Frank sind hier. Wir haben noch knapp 20 Minuten Zeit, um über Plastikkarten zu reden, auf denen Daten von euch gespeichert sind, wo ihr immer schon mal fragen wolltet, was ist das eigentlich? Wir hatten schon die Mensa-Karte, die Karte für den Geldautomaten, die Karten, mit denen man im Bus oder in der Bahn bezahlt per RFID-Chip. Was ist eigentlich mit Rabattkarten, mit so Bank- und Geldkarten? Und Manuel hat noch eine weitere Karte mit ins Spiel einzuwerfen, nämlich die wunderbare Karte der Packstation. Hallo Manuel.
Ja, hallo Jungs.
Schönen guten Abend.
Abend.
Du willst wissen, wie die Packstation-Karte funktioniert?
Ja, genau. Also an sich fand ich ja die Idee von der Packstation eine ganz gute, weil ich dann eben nicht mehr zur Post rennen muss, wenn ich gerade wieder mit der Post verpasst habe.
Aber ja, dann es eben fehlt mir so ein bisschen die automatische Umleitung zur Packstation.
Bitte?
Es fehlt mir so ein bisschen die automatische Umleitung von Paketen an meine Adresse an die Packstation.
Ja gut, wobei, das wäre dann ja auch nicht unbedingt so praktisch, weil dann müssten wir nicht an welche Parkstation. Ich bin ja mal da. Aber jetzt mal davon abgesehen, also mir ist dann ja gleich das Grauen gekommen, als ich den gesamten Prozess da kennengelernt habe, weil einmal, wenn ich mich recht erinnere, war meine Handynummer ein absolutes Pflichtfeld, als ich mich da angemeldet habe.
Ja, weil die Parkstation dir eine SMS schickt, weil
genau,
sie dir sagt, dein Paket ist da.
SMS schickt. Und jetzt habe ich halt da noch eine weitere Karte im Geldbeutel und im Prinzip weiß ich überhaupt nichts über die Karte, was ist da drauf. Ja, und abgesehen davon, dass ich mir die PIN nicht merken kann, würde mich das eben interessieren.
Wie sieht denn die aus? Ist das eine Magnetstreifenkarte oder?
Ja, das ist so eine.
Kann ich eine zeigen? Ich habe seit letzter Woche eine.
Goldcard, so eine goldene Karte, hat auch so eine Nummer und Magnetstreifen. Sieht im Prinzip aus wie all diese Kundensammelkarten. Ja.
Sure. Ist geprägt, hat sogar einen, wow, hat sogar ein Posthologramm drauf. Die sieht ja gleich aus. Und ein Unterschriftenfeld, da ist nix. Ja, Magnetstreifen würde ich mal sagen.
Ja, Magnetstreifen mit PIN. Und eigentlich brauchst du die auch zum einen, um, wenn die Parkstation in einem geschlossenen Bereich ist, um in den Bereich reinzukommen.
Ah, wobei es gibt, das haben wir vorhin schon gehört, es gibt Poststellen, da kommst du mit der Packstationkarte nicht rein, sondern du musst dich entweder per EC oder per Kreditkarte legitimieren, um überhaupt an die Packstation ranzukommen, wo man sich natürlich die Frage stellen muss, wieso muss ich dazu eine EC-Karte ziehen?
Bei meiner Post war das so, dass man die Karte gar nicht ganz reinstecken konnte und deswegen konntest du Magnetstreifen nicht ganz lesen. Es ging jede Karte mit Magnetstreifen, Hauptsache Magnetstreifen.
Da hast du aber eine glückliche Post gehabt.
Ja.
Okay, Manuel, aber weiter geht's.
Ja, also im Prinzip würde ich, wir können jetzt auch nichts Genaues darüber sagen, was da drauf gespeichert ist, oder?
Na, da wird deine Nummer drauf sein und das wird es wahrscheinlich im Wesentlichen sein.
Aber wir gucken uns das nochmal an.
Na, da hätte ich noch einen Einwurf, weil es gibt ja auch so private Parkstationen. Also solche, die man nicht über die Postwebsite findet, wo man praktisch die Nummer wissen muss und nur dann dahin schicken kann. Also zum Beispiel bei meiner Firma im Keller steht auch so eine Parkstation.
So eine
Art
Postfach.
Und die ist eben nur für die Mitarbeiter gedacht.
Mhm.
Und da würde mich jetzt natürlich interessieren, ob man praktisch nur die Nummer wissen muss, um dahin zu senden, oder ob ich jetzt auch eine Packstation-Karte brauche, eine spezielle, und ob da praktisch zum Beispiel mein Arbeitgeber drauf gespeichert ist.
Das können wir jetzt auch nicht so beantworten.
Na, ich würde jetzt mal ganz vorsichtig ins Dunkle hinein theoretisieren. Also, wo das Paket hingeschickt wird, ist ja im Endeffekt egal. Wenn du es nicht abholen kannst und die Karte nicht hast, schicken sie es ja einfach wieder zurück und melden sich dann irgendwie nochmal bei dir. Ja. Und wenn du eine Packstation, eine private bei dir, bei deinem Arbeitgeber hast, dann ist ja klar, dass die bei deinem Arbeitgeber steht, weil da steht ja dann nicht drauf irgendwie Michael Müller, sondern Firma XY, Packstation Nummer und dann kommt irgendeine Zahl. Da steht ja vorne schon oben drauf, wo diese Packstation steht. Also da glaube ich nicht, dass da irgendwie ein Problem geben würde.
Okay, also ich...
Aber wie gesagt, das ist absolut gefährliches Halbwissen. Okay. Das vermute ich jetzt einfach nur.
Also ich habe auf die Schnelle auch irgendwie gerade nichts im Netz gefunden. Ja. Kann mir zwar nicht vorstellen, dass sich das noch niemand angesehen hat, den Magnetstreifen, aber wir werden das mal bei Gelegenheit tun.
Wir haben ein Auge drauf.
Genau, schick uns mal, wenn du es wissen willst, schick uns mal eine Mail an chaosradio@ccc.de. Kann aber irgendwie ein, zwei Wochen dauern.
Gut, alles klar.
Okay, danke Manuel.
Danke euch.
Tschüss. Ciao. Packstation hätten wir geklärt. Was wir auf gar keinen Fall noch vergessen sollten, ist das Thema Schließsysteme und so Eingangskarten, wenn man irgendwo in einen speziellen Raum will. Ja. Sowas zum Beispiel. Dazu hat Martin angerufen. Hallo Martin.
Hallo.
Von wo rufst du an?
Aus Dresden.
Aus Dresden, alles klar. Da findet ja, kann man gleich nochmal sagen, in Dresden findet ja am kommenden Wochenende Datenspuren
statt. Nicht kommendes Wochenende, ein später, am 7. und 8. Juni.
Ja, bei mir, ja, stimmt.
Ja, am genau, übernächsten also 10 Tagen sozusagen, genau, in der Scheune, irgendwie von morgens bis abends, kostet nichts und da gibt es irgendwie CCC-Vorträge.
Und da kommt man aber auch nur rein, wenn man eine Zugangskarte hat. Nein, Quatsch. Martin, was hast du mit den Schließsystemen für ein Problem?
So, also vor etwas längerer Zeit habe ich mal ein Praktikum gemacht bei einem großen deutschen Elektronikkonzern und habe ich einen Mitarbeiterausweis bekommen und den Ausweis brauchte ich, um zu meinem Arbeitsplatz zu kommen. Der war in so einem Sicherheitsbereich, jetzt nicht irgendwie, weil da ein Reaktor in der Nähe steht oder so, sondern einfach nur, weil die ein bisschen Angst vor Industriespionage hatten. Jedenfalls musste ich dann halt immer, um zu meinem Arbeitsplatz zu kommen, durch so eine große schwere Stahltür durch, die sich nur öffnete, wenn ich dann meinen Mitarbeiterausweis an so ein Lesegerät gehalten habe. Also es war vermutlich mal RFID. Der Trick am Ganzen war jetzt, dass die Toilette befand sich zum Beispiel außerhalb dieses Sicherheitsbereiches, so dass ich immer irgendwie das Gefühl hatte, dass mein Arbeitgeber dann auch sehr genau protokolliert, wann ich denn nun auf Toilette gehe oder rausgehe, eine rauchen oder halt zum Mittagessen gehe. Und das finde ich jetzt nicht so toll.
Also normalerweise gibt es ja für sowas irgendwie Stechuhren in so ganz althergebrachten Betrieben. Mhm. Das ist bei so Großfirmen, um die es ja offensichtlich geht, ist es eine Sache, die auch die Arbeitnehmervertretung, also sprich der Betriebsrat, dann auch zumindest ein Wörtchen mitzureden hat und auch darüber informiert wird, was da genau ist. Und so Sachen kannst du dann auch nachfragen beim Betriebsrat und damit machst du dich dann auch irgendwie nicht verdächtig. Also eigentlich, also wenn der Betriebsrat wirklich vertrauenswürdig ist, machst du dann, also dann ist es auch kein Problem, dass du dann nachfragst, mal wie ist das, was wird denn eigentlich gespeichert? Und die sollten in der Lage sein, dir darüber Auskunft zu geben. Also diese Zutrittskarten gibt es eigentlich bei vielen großen Firmen. Da wird dann wahrscheinlich schon registriert, wer wann durch welche Tür gegangen ist. Allein wenn jetzt irgendwo, keine Ahnung, dann doch mal irgendwo was geklaut wird, irgendein Büro oder sowas, dann kann man sehen, wer von den Mitarbeitern potenziell da jetzt in dem Bereich ist. Das ist natürlich ziemlich heikel, weil ja, wer sagt denn, dass ich da denn wirklich war? Also nur, dass meine Kartenkennung da in diesem Lesegerät gelandet ist, heißt ja nicht, dass ich oder überhaupt nur meine Karte da tatsächlich auch gewesen ist.
Naja, zu den Berufen gibt's ja aber, wenn das wirklich Hochsicherheitsbereiche sind, gibt's ja meistens auch eine Kamera, die da hängt, die das zusätzlich beobachtet.
Ja, und also
gegen Kameras gibt's Schal.
Ja, also im Zweifelsfall sieht ihr dann auch nur, dass du irgendwie eine Nase und irgendwie zwei Ohren hast, so. Also diese RFID-Geschichten, die es denn sind, die sind oftmals nicht so sicher wie die Verkäufer, die einem so ein System aufschwatzen, behaupten. Da haben wir ja schon irgendwie einiges gehabt. Klassiker war jetzt, oder der wahrscheinlich schlimmste Fall, in Anführungszeichen, war die Geschichte um Mayfair. Es gibt aber auch andere Systeme, die viel, viel einfacher sind, welche die quasi gar keine oder praktisch gar keine Verschlüsselung haben, die man irgendwie mit einem iPod quasi oder mit einem MP3-Player
gar keine Verschlüsselung ist sehr, sehr weit verbreitet. Ich hatte das bei mir an der Uni, da hatten wir ein sehr altes System aus 1998 von der Firma NEDAP, was aber eher so nach 80er-Jahre-Technologie aussah. Einfache weiße Karten, die, wenn sie in das Lesegerät erzeugt ein Magnetfeld, ein wechselndes Magnetfeld. Wenn man die Karte reinhält, dann fängt sie an, ihre Identifikationsnummer rauszusenden. Was einen schon mal einmal hätte stutzig machen sollen, ist, dass es die Lesegeräte von derselben Firma auch im 3-Meter-Reichweitenbereich gibt, sodass man einfach bloß auf die Tür zugehen muss, damit sie anfängt, sich zu öffnen. Was vielleicht jemand, der das kauft, so ein bisschen hätte stutzig machen können. Ich habe mir das mal angesehen und so rausgefunden, dass es wirklich nur die Nummer sendet, habe die Nummer dann aufgezeichnet auf ein beliebiges Audiogerät, weil die mit sehr geringer Bitrate gesendet wurde, also ein iPod zum Beispiel, und habe dann eine einfache Kartenattrappe gebaut, also sieht nicht mal so ähnlich aus wie eine Karte, sondern einfach bloß eine Spule mit 3 Bauteilen dran, an den iPod anschließen, die richtige Audiodatei abspielen und die Tür öffnet sich. Das sind die ganz einfachen Systeme, die nur eine Nummer auslesen. Das ist erstaunlich weit verbreitet oder erschreckend weit verbreitet. Wir haben in dem anderen Gebäude der Universität auch so ein Schließkartensystem, was dann auf Mayfair basiert. Mayfair hat eigentlich Sicherheitsfunktionen, die in dem System aber nicht weiter verwendet werden. Es liest einfach auch bloß die Nummer aus. Da ist dann die Schaltung nicht mehr nur 3 Euro teuer, sondern 40 Euro teuer, aber man kann es trotzdem sehr einfach umgehen. Dann gibt es Systeme, die mit Verschlüsselung arbeiten, wo zum Beispiel das Lesegerät was zur Karte hinschickt und die Karte muss dann halt mit einer verschlüsselten Version davon antworten. Da ist, weil die preiswert sein sollen, baut man dann meistens nicht ordentliche Verschlüsselung ein, sondern irgendwas, was man sich beim Frühstück selber ausgedacht hat. In Amerika ist das vielen Leuten auf die Füße gefallen mit dem Texas Instruments Digital Signature Transponder. Da hat sich eine Forschergruppe hingesetzt und einfach mal herausgefunden, wie das Ding funktioniert und konnte sie dann nachmachen. sehr gerne eingesetzt bei zum Beispiel Wegfahrsperren. Das ist also ein Autos, ist im Prinzip auch ein Zugangskontrollsystem.
Aber auch an Tankstellen in den USA.
Genau. Und die andere Sache ist dann MyFair, da ist schon ein bisschen mehr Sicherheit drin. Da ist der Schlüssel etwas länger, das Verfahren ist auch nicht bekannt, war nicht bekannt. Wir haben es Ende des letzten Jahres veröffentlicht. Und da hat sich eine Forschergruppe in den Niederlanden hingesetzt, hat da ein bisschen weiter aufbauend auf unseren Ergebnissen weitergeforscht und denen ist dann aufgefallen, dass das Schließkartensystem, was das niederländische Verteidigungsministerium und Innenministerium überall einsetzt, schwere Probleme hat bei der Implementierung dieses Verfahrens, sodass man einfach bloß an ein Lesegerät rangehen konnte. Man hält dann so eine falsche Karte davor, lässt die ein bisschen was tun, setzt sich wieder zurück, trinkt einen Tee, während der Computer ein bisschen rechnet und kann anschließend das Schließkartensystem umgehen. Als sie das dann dem niederländischen Inlandsgeheimdienst vorgestellt haben, ist das Innenministerium so ein bisschen nervös geworden, hat erstmal in den wichtigsten Bereichen bewaffnete Zusatzwachen aufgestellt.
Es gibt Dinge, die man eigentlich gar nicht im Detail wissen will, aber Henrik, vielen Dank für diese Ausführung.
Und dann gibt es sehr selten auch Systeme, die mit ordentlicher Verschlüsselung arbeiten.
Martin, danke für den Anruf.
Ja, gut.
Alles klar. Tschüss. Uns läuft nämlich ein kleines bisschen die Zeit weg. Wir haben jetzt über Packstationen noch geredet, über Schließsysteme. Wir wollen auf jeden Fall noch das Thema SIM-Karten ansprechen.
SIM-Karten, genau. Das sind die kleinen Dinger, die ihr im Telefon habt. Mhm.
Oh Gott. Die im Wesentlichen dafür, also die erste breite Anwendung einer Smartcard waren.
Genau.
Und zur weltweiten Verbreitung.
Wie heißen die?
Subscriber Identity Module.
Genau. Und das sind eigentlich ganz normale Chipkarten oder ganz normale Karten. Nur, ihr kennt es ja, wenn ihr die neu bekommen habt, dann brecht ihr die einfach raus. Also die sind einfach von der Größe her kleiner, weil der Chip auf so einer Telefonkarte oder auf irgendeiner was auch immer Karte, der ist eigentlich auch nur so groß, wie der Chip ist. Oder nee, noch nicht mal. Er ist viel, viel kleiner, der eigentlich die Chip, das Große, nur die Kontakte, womit man das Ding dann ins Gerät reinstecken kann, womit die Kontakte hergestellt werden. Deswegen sind diese SIM-Karten für Telefone so klein.
Die waren früher mal größer. Früher hatten die richtig die große Form wie heute der Führerschein, also dieses ID1-Format. Das
waren dann noch die Autotelefone, die
fest eingebaut waren. Ja, das war eigentlich so gedacht, dass die Handys teuer werden sollen und man dann halt einfach für jedes Familienmitglied so eine SIM-Karte hat und dann ständig die SIM-Karten wechselt. Deswegen waren die so groß und meistens der SIM-Karten-Slot auch noch von außen zugänglich. Die Preisentwicklung bei Handys hat sich dann so ein bisschen anders entwickelt, deswegen sind die heute immer also in kleiner Form zum Reinstecken. Die Amerikaner haben das gleich weggelassen, die SIM-Karten, da ist dann die Nummer an das Handy gebunden.
Ja, was ist drin? Es ist eine Kartennummer. Ich bin da ein bisschen überfordert. Das ist irgendwie alles zu lange her.
Es ist eine richtige Smartcard.
Ja.
Das heißt, sie hat Kryptografiefunktionen leichte, zumindest mit einem besonderen Algorithmus. Sie hat eine PIN und überprüft auch einen Fehlbedienungszähler. Man hat nur so und so viele Versuche, die PIN einzugeben, bevor sie gesperrt wird. Man kann da drin Telefonbucheinträge speichern, eine Handvoll. Man kann da drin SMS speichern, eine Handvoll, ein- und ausgehende. Und die Karte überprüft dann, also man muss halt die PIN eingeben, wenn es denn eingestellt ist. Man kann auch die PIN-Prüfung abschalten, bevor man auf die Telefonbucheinträge oder die SMS zugreifen kann. Und die besondere Funktionalität, wofür das Ding eigentlich da ist, dass da ein Schlüssel drin ist, ein geheimer, symmetrischer Schlüssel und ein geheimer oder zumindest früher geheimer Algorithmus, Kryptoalgorithmus, Verschlüsselungsalgorithmus ist drin, mit dem sich dann die SIM-Karte gegenüber dem Netzwerk, also es gibt dann ein Gegenstück irgendwo bei deinem Netzbetreiber, gegen den sich dann die SIM-Karte authentisiert, damit dann der Netzbetreiber weiß, das ist jetzt die echte SIM-Karte und die darf jetzt telefonieren.
Haben wir sonst noch in irgendeiner Form eine Karte vergessen, die wir zu erwähnen hätten von der großen Liste? Wir hatten, ich fasse mal zusammen, worüber wir geredet haben heute im Chaos Radio, über Mensa-Karten, über Karten am Geldautomat, über EC-Karten, über die Karten im Verkehrsverbund, die zum Busticket kaufen zum Beispiel zu benutzen sind. Wir haben über die Problematik gesprochen, sich zu legitimieren, zum Beispiel an irgendeinem Verkaufsautomaten, sei es ein Zigarettenautomat oder was auch immer, welche Daten speichern die da, über Rabattkarten, was steht auf diesen Dingern eigentlich drauf. Wir hatten die Packstation, wir hatten Zugangskarten. Wir haben über SIM-Karten geredet. Hier steht noch auf der großen Liste Videotheken. Dann steht hier noch Mitgliederausweise und hier steht noch Hoteltür.
Hoteltüren haben wir so ein bisschen, da hat irgendwie keiner zu angerufen. Wir haben von uns aus auch nicht geschafft. Da gibt es ziemlich viele verschiedene Systeme. Am weitesten, verbreitesten sind eigentlich die Magnetkarten, würde ich mal sagen. Oder sehr verbreitet. Und da ist es in der Regel so, dass da eine Zimmernummer und ein Checkout-Datum, also sozusagen bis wann man das Zimmer gebucht hat, draufgeschrieben ist. Und dann steckt man hier einfach in diese Tür rein, in das Lesegerät. Und das Lesegerät hat dann irgendwie eine Uhr drinne und sieht dann, aha, okay, der darf hier rein. So, und es gibt da ein paar Systeme, die ein bisschen sophisticated sind, dass man also nicht einfach auf gut Glück von irgendjemandem eine Karte nehmen kann, die kopieren kann. Ich kann es mir jetzt gerade nicht zusammenreimen, wie das funktioniert. Die haben sich da irgendwas ausgedacht, dass es gehen soll.
Also es wird dann zum Beispiel in Karte und Schloss ein Zähler hochgezählt.
Richtig,
und
genau,
wenn der Zähler nicht übereinstimmt.
Genau.
Das heißt aber nicht, dass man die Karte nicht kopieren kann, sondern das heißt bloß, dass eine von den beiden Karten funktioniert. Wenn ich mit meiner kopierten Karte der Erste bin, der das Hotelzimmer betritt, dann funktioniert nur meine Karte und nicht die echte.
Mhm. Richtig, genau, so war's.
Okay.
Was haben wir noch? Wir haben eine ganze Liste. Ich glaube, wir sind aber so die wichtigsten.
Wir sind die wichtigsten, glaube ich, durchgegangen.
Genau, also nochmal ansonsten chaosradio@ccc.de. Wenn ihr da irgendwie noch Fragen habt, schreibt uns das. Ansonsten auch nochmal der Verweis auf das Wiki, auf die Mitmachseite zur Sendung. Alles abzurufen unter chaosradio.ccc.de.
Ich bleib vielleicht als Fazit zu sagen, Magnetstreifenkarten, wie ihr vorhin schon mal erwähnt habt, sind eigentlich seit über 4 Jahren locker überfällig. Seit über 30 Jahren, das was auch länger als 4 Jahre ist. Okay, also seit langer Zeit überfällig, althergebracht und vollkommen unsicher, dass die Karten mit dem Chip irgendwann kommen sollen. Da wird es wahrscheinlich noch ein bisschen was passieren, bis die Banken alle sagen, okay, das bringen wir mal ein. Und wir haben nicht viel mehr außer dem Rat für euch. Passt auf euren Kram auf und schreibt die Nummer nicht da auf die Karten. Aber
aufpassen, wo es reinsteckt.
Steht überall.
Genau. Und vielleicht beim PIN eingeben dann doch mal das Portemonnaie oder die andere Hand drüber halten. Das macht auch schon mal eine ganze Menge aus.
Wollten wir ganz kurz vielleicht nochmal zu erwähnen, wie das mit den RFID-Karten ist und der Privacy-Card von Fairwood?
Die Privacy-Card von Fairwood, das ist eine Sache, die ist, glaube ich, schon, das ist vor ein paar Jahren gelaufen. Das ist jetzt durch. Findet ihr unter Privacy-Card und vielleicht Payback oder so im Netz. Google ist da, oder eure Suchmaschine der Wahl ist da mal eine ganz große Hilfe, wenn es darum geht, mal rauszufinden. Machen wir eigentlich auch nicht anders, wenn wir so eine komische Karte haben. Mal gucken, wer ist der Hersteller, Magnetstreifen als Suchwort oder Chip oder sowas. Und oftmals findet man schon eine ganze Menge da. Und ansonsten schreibt uns eine Mail.
Und bei neuen Entwicklungen mehr dann dazu an dieser Stelle. Das war das Chaos Radio auf Fritz, Teil 135 am 28. Mai 2008. Hier geht's weiter mit Maxwell Smart und einem fantastischen Night Flight mit Beats, die ihr noch nie gehört habt in eurem Leben und die auch er noch nie gehört hat in seinem Leben und die so krass sind, dass er da draußen schon anfängt zu breakdancen. Henrik, Frank und Jakob Kranz sagen tschüss, bis dann, macht's gut.
Ciao. Tschüssi.
Walking through the twilight, I'm on my way home. I left 3 days ago, but no one seems to know I'm gone. Home is where the hatred is. Home is filled with pain, and it may not be such a bad idea if the mother never went home again. Stand as far away from you as you can and ask me why. Hang on to your rosary beads, close your eyes, watch me die. You keep saying kick it, quit it, Lord, but did you ever try to turn your sick soul inside out so that the world can watch you die? Home is where I live inside, like powder dreams. Home was once an empty vacuum that's filled now with my silent screams. Home is where the needle marks try to heal my broken heart. If I never went home again. Stand as far away from me as you can and ask me
kick it, quit it. Lord, but did you ever try to turn your sex soul inside out so that the world, that the world can watch you die, can watch you die, watch you die. Say, kick it. You keep saying, quit it. Did you ever try?